Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Yo.
Da sind wir.
What's up, Homeboys und Homegirls in der Bewegt Bild Banausen Gefolgschaft. Was geht ab, was geht down?
Episode 376 machen wir jetzt schon.
Mhm.
Wow.
Hat sich nicht viel getan seit der 375, wenn du mich fragst.
Nee, business as usual.
Business as usual. Oder wolltest du jetzt hier mit der 376 irgendwas hervorheben?
Ach, die hat bestimmt irgendwo auch eine Bewandtnis. Oder eine Bedeutung vielmehr.
Du bist doch der Experte für Numerologie.
Ja, aber die sagt mir jetzt nichts.
Die sagt dir nichts?
Nee.
Bisschen dünn.
Naja, sorry.
Vom Unterhaltungsfaktor.
Ja.
Sorry.
Was soll ich sagen, ey? Fragst mich was, da kann ich nichts zu sagen.
Diese Sorry können wir theoretisch auf 9 von 10 Rezensionen noch am Ende hinzufügen. Sorry dafür.
Warum?
Sorry für euren Auftragsfilm. Sorry für die Rezension. Sorry.
Meinst du, weil die so oft so schlecht wegkommen?
Sorry
oder?
Für die schlechte Recherche. Wegen allem.
Schlechte Recherche?
Wegen Inkompetenz und unmotivierten Vortrag.
Ach komm, unmotiviert, wirklich?
Wirklich? Jetzt hinterfragt er nach 376 Episoden unser Konzept. Nein, natürlich nicht.
Na eben.
Das suchst du jetzt passend ein Sample oder machst du eine Lohnsteuererklärung? Was machst du da?
Nur weil ich hier zwischendurch was rumtippe.
Ja, ich bin ein bisschen
deswegen bin ich nicht gleich unaufmerksam. Ey. Das ist nicht so wie bei dir. Irgendwie so Multitasking geht so gar nicht.
Das ist kein Problem. Ich werde erst unruhig, wenn du aus dem Fenster guckst und da irgendwas fixierst.
Siehst du, ey.
Das irritiert mich.
Mache ich was am Rechner, ist verkehrt. Gucke ich aus dem Fenster, ist verkehrt. Was?
Na komm, sofern ich meinen Rechner anfasse, ist bei dir auch sofort. Da kannst du auch mal hier zuhören.
Na, weil du dann erfahrungsgemäß halt ausblendest.
Ich bin halt vielleicht nicht so multitaskingfähig wie du.
Zeig doch.
Aber du sagst, ich soll in der Tabelle nachgucken, wie wir da abgeschnitten haben. Dann gucke ich nach und dann scheiße mich zusammen, weil ich da irgendwas verpasst habe in dieser Phase.
Nach über 300 Episoden muss man das parallel machen.
Ich kann nicht multitasking, ob 300 Episoden oder nicht 300 Episoden.
Okay.
Das sind ja Fähigkeiten, Skills.
Ja. Wusste ich jetzt nicht, dass das bei dir so pauschal nicht im Repertoire ist. Siehst du?
Mal mehr, mal weniger, aber.
Wenn ich immer noch besser kenne.
Tatsächlich, wenn ich mich auf irgendwas, wenn ich irgendwas recherchiere oder fixiere oder irgendwie im Internet gerade irgendwas nachgucke, dann höre ich da nicht, dass du in dieser Zeit halt irgendwie die Produktionsfirma nennst oder das Einspiel oder so, dann verpasse ich das auch oft.
Mhm. Ist ja dann sehr beruhigend, dass du beim Autofahren hin und wieder mit dem Handy hantierst.
Ich bin auch einer, der die Musik leiser macht, wenn er einen Straßennamen sucht. Kennst du die Leute?
Ja, ja, klar.
Kann sich dann besser fokussieren,
wenn
die Musik leiser ist.
Dann verstehe.
Sieht man die Straßenschilder besser.
Ja.
Einer von denen.
Ja, kann ich verstehen. Vielleicht ist das auch so ein Altersding wieder.
Nee. Wir haben das will er mir immer aufs Altersding zuschieben. Das war schon vor 30 Jahren so.
Du bist schon völlig resigniert. Ach, ne, das schon wieder.
Ja.
Ja, doch, wer weiß, ey. Ich wende das ja auf mich genauso an.
Ja, aber wenn das so, also ich weiß ja von mir, wenn das so Sachen sind, die ich seit 30 Jahren so mache, dann ist es ja kein Altersding. Wenn das so Sachen sind, die jetzt neu dazukommen sind, dann würde ich das schon da drunter packen.
Ja, gut.
Aber, es gibt ja auch so Sachen, die habe ich schon vor 30 Jahren so gemacht. Also.
Mhm. Okay.
Ich habe ja da schon Listen geführt, insofern ist das jetzt auch keine Frage.
Deswegen, ich war auch schon vor 30 Jahren vergesslich. Sonst hätte ich die Karte auch ganz gern gespielt.
Wird wahrscheinlich nicht besser.
Wie siehst du? Oh je, na dann.
Wo sind wir hier nochmal? Ich freue mich auf die Episoden.
Was passiert hier?
Episode 7 oder 12.
Ja.
Wie heißen wir nochmal? Wie heißt unser Podcast?
Oh Mann.
Ja, gucken wir mal. Könnte auch Unterhaltungswert haben.
Ja. Alter, das wäre jetzt ein sensationeller Übergang zu meinem ersten Film tatsächlich.
Dann nutze ihn. Es war ein sehr schneller Übergang, aber...
Ja, zugegebenermaßen. Ich dachte nur, wenn wir da jetzt schon sind bei dem Thema...
Dann mach das doch.
Könnte ich da gleich einen Film zubringen.
Dann bring den Film.
Okay. Es geht nämlich um Demenz.
Ja, das ist wirklich ein guter Übergang.
Und es ist ein Losfilm.
Gib mir bitte einen Bleistift, bevor ich es vergesse.
Guck mal, ich reiche dir. Da kannst du ja einen aussuchen.
Ein buntes Sammelsurium an Stiften gibt er mir hier. Benutzt du dieses Glas auch als Trinkglas gleichzeitig? Oder ist das jetzt nur ein Stiftglas?
Das ist jetzt nur noch ein Stiftglas.
Das ist nur noch ein Stiftglas, das ist umfunktioniert worden.
Es wurde degradiert.
Okay, ich verstehe.
Ja.
Dankeschön.
So, das ist ein Losfilm. Von Leutnant Ferrante kam der.
Mhm.
War in der 10er-Ziehung und heißt Supernova. Aus dem Jahr 2020.
Da freut sich Leutnant Ferrante bestimmt, dass sein Los hier heute kommt.
Ja, wobei, jetzt hast du ja vorhin schon so eingeleitet, also deswegen mal sehen.
Mal sehen, ob er sich freut, ja. Naja, wir haben gesagt, wir tragen das motiviert vor und gucken uns motiviert die Filme an. Das heißt nicht, dass die alle bei uns gut abschneiden.
Das stimmt, ja eben.
Finde ich so einen guten Rhythmus bei Jens, weil mir das wieder aufgefallen ist, neulich bei Bakurau beim Nachhören, weil du ja Adel verpflichtet so überhaupt nichts mit anfangen konntest, der bei dir nicht gut weggekommen ist. Und da war ich der Gutkopf. Und bei Bakurau, bei seinem nächsten Auftragsfilm war es genau umgekehrt. Da war ich so ein bisschen verhalten bei Bakurau und den fandst du wieder, gell?
Mhm.
Ist ganz cool, dass er sich abwechselt. Jens, man, vielleicht kriegst du ja mal hin, dass wir beide mal unterhalten sind mit deinen Filmen. Das wäre doch mal.
Das wäre mal was.
Das wäre doch mal was. nee, ich sag nichts, der hat ja auch schon. Hat auch schon gut, hat ja auch Predator und so, ist ja auch von ihm insofern.
Ja, hast du da auch auf dem Schirm, wie es bei Leutnant Ferrante aussieht?
Bei Leutnant Ferrante hast du, glaube ich, eine ganz gute Quote, weil der wirft ja immer so recht interessantes Zeug rein, was nicht jeder auf dem Schirm hat. Du hattest auch hier, glaube ich, diesen Animationsfilm von ihm, der so ein bisschen so ein Raumfahrtthema behandelt.
Okay.
Also war schon einiges dabei, was ganz gut abgeschnitten hat. Mhm. Ich kann ja mal die Tabelle gucken. Wir können ja noch Supporter sortieren.
Ja.
Seit ein, zwei Jahren und deswegen passt das immer ganz gut. Dann hat man das gebündelt.
Seit ein, zwei Jahren? Konnten wir das vorher nicht?
Nee, wir haben später irgendwie die Supporter. Die,
ach so, stimmt. Wir haben ja eingetragen, von wem das ist, ja. Ja, dann warte ich da jetzt mal lieber drauf, bevor ich hier was erzähle, weil haben wir ja gerade festgestellt, du hörst das dann eh nicht.
Wer hört das nicht? Ach so, du meinst jetzt mich? Jetzt habe ich einmal zugehört.
Jetzt hast du einmal zugehört, du hast gerade einen Beleg dafür geliefert, dass du es nicht tust, ey, mein Gott.
Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Waking Life hieß der Film. Ach nee, Waking Life war ja dieser Traumfilm.
Ja, den fand ich schwierig.
Ja. Aber du fandst ihn nicht so schwierig wie ich. Du hast mir immer noch eine 7 gegeben.
Hm. Ja, also schwierig, weil das war doch auch ein Linklater-Film, ne? Und die kommen ja sonst bei mir ziemlich gut weg. In dem Kontext schwierig. Ja, ist immer noch ein guter Film, klar.
Voll, ja. Cha-Cha Ree Smooth, der kam sehr gut von mir weg. Der ist auch von ihm. Und die Formel der 45er Magnum ist auch los gewesen, ja. Die fand ich ganz gut.
Mhm.
Aber das war nicht der Mondfilm, an den ich dachte. Da muss ich irgendwas verwechselt haben. Ich glaube, ich habe ihn mit Finn verwechselt. Finn hat den, glaube ich, beigetragen.
Mhm.
Ja, siehst du? Ich meine diesen Fly Rocket Fly.
Ach so.
Mit Macheten zu den Sternen.
Mhm.
Das war eine Doku sogar.
Das war eine Doku, ja.
Der hat von dir 8 Punkte gekriegt. Und da weiß ich noch, dass er ganz gut abgeschnitten hat von dir. Aber das das war Finn. Also Grüße an Finn. Du schmeißt echt geile Filme rein.
Ja, super.
Nee, aber Fahrrad hat ja mit seinen 3 Filmen auch eine ganz gute Quote. Insofern gucken wir mal.
Mhm.
Kann er sich auch mal leisten, einen zu verkacken?
Naja, also das soll jetzt beim besten Willen nicht gleich so klingen. Zumal das auch ein Film ist, den ich selber auf meiner Liste hatte, den wollte ich eh sehen.
Na, dann passt ja.
Total. Eben aus dem Jahr 2020, ein BBC-Film. Regisseur und Autor Harry McQueen. Der ganze 2 Credits. Und der 2. Credit, das ist ein Film von 2014 namens Hinterland. Das war so ein 2-Personen-Stück, wo er auch gleichzeitig die Hauptrolle gespielt hat.
Mhm.
Und abgefahrenerweise gibt es in diesem Film eine klitzekleine Referenz wohl auf Hinterland. Also das spielt im gleichen Universum.
Das Hinterland-Universe.
Ja, glaube ich nicht. Nein, also das spielt keine große Rolle. Ich finde es nur witzig, dass ich das stand irgendwo in den Trivia Facts, dass es da eben Bezug gibt und ja, es bleibt aber bei den 2 Credits als Autor genauso. Der Herr ist eigentlich sonst eher Schauspieler. Da jetzt aber auch keine großen Credits, aber immerhin 17. Ja, und jetzt hat er 2020 Supernova gemacht. Und das ist ein recht kleiner Film. Und jetzt nicht unmittelbar ein 2-Personen-Stück, aber schon auch 2 Personen, die komplett im Fokus stehen und die wir den ganzen Film über begleiten. Um deren Beziehung geht es nämlich. Das sind Sam und Tasker. Die sind seit über 20 Jahren ein Paar. Und als der Film ansteigt, reisen die bereits mit so einem alten Wohnmobil durch England und besuchen da Freunde und Orte aus ihrer Vergangenheit. Und wir erfahren dann im Verlauf, dass Sam, die machen alles Mögliche. Also sie sind eh so ein bisschen künstlerisch veranlagt und Sam ist Pianist und irgendwo steht ein Konzert an, was er geben soll und jetzt ist die Zeit davor und da sind sie eben mit diesem Wohnmobil unterwegs. Und das hat aber auch seinen Grund, weil Tasker Der ist schwer krank. Der hat nämlich Demenz und es ist absehbar, dass der in absehbarer Zeit sterben wird. Also das kann sich hinziehen, aber wir sind jetzt halt in der Handlung kurz vor dem Punkt, wo er eben anfängt, Dinge in so einem Ausmaß zu vergessen, dass er sich und seine Persönlichkeit halt gehen sieht. Und jetzt sind die unterwegs und diese Krankheit, die schwebt natürlich die ganze Zeit über allem und in der Auseinandersetzung zwischen den beiden erfahren wir dann auch, dass die da die Vorstellung, wie das jetzt weiter verläuft mit dieser Krankheit, da haben die beiden sehr unterschiedliche Vorstellungen. Das erfährst du eben im Verlauf des Films und ja, um da zu einem Konsens zu kommen, geht's. Und das Ganze ist natürlich, also es ist eine Liebesgeschichte, wo einer der beiden halt todkrank ist. Und das ist ein sehr intimes und eben, wie gesagt, beschränkt sich fast auf die beiden und deren Auseinandersetzung und ist dadurch schon sehr intensiv. Aber die Handlung ist halt auch wahnsinnig überschaubar. Was man, ja, es gibt auf jeden Fall eine Menge Leute, die genau das kritisieren. Ich finde, es braucht ja bei so einem Ding, wenn es von den Schauspielern getragen wird, nicht immer zwangsläufig eine wahnsinnig komplexe Handlung. Mhm. Weil es geht hier natürlich drum, wie gehst du so einen bevorstehenden Verlust an? Ne, weil Sam natürlich sagt, ich will nicht alleine sein. So, ich habe da gar keinen Bock drauf und deswegen bin ich bei dir, ich werde dich pflegen und machen und tun, bis du stirbst, ist ganz klar. Es gibt keine Alternative zu dem Szenario. Und für Tasca sieht die Sache halt anders aus, weil der keinen Bock drauf hat, sich eben selbst zu verlieren. Und er sagt, ich will, dass mich die Leute so in Erinnerung behalten, wie ich bis jetzt war und was ich gemacht habe und so. Und nicht dann eben so, wenn ich dann da als Gemüse irgendwie hinvegetiere. Ja, und das Coole ist, dass die beiden natürlich von sensationellen Schauspielern gespielt werden, weil Sam ist Colin Firth und Tasca wird von Stanley Tucci gespielt.
Ach, Colin Firth war der Konterpart, siehste. Den habe ich nicht mehr zusammengekriegt. Stanley Tucci wusste ich noch. Okay.
Ja, und was super interessant daran ist, dass Stanley Tucci hier federführend war, weil Harry McQueen zu ihm ankam mit dem Projekt. Und Colin Firth ist ein enger Freund von Stanley Tucci und deswegen hat Stanley Tucci den vorgeschlagen. Mhm. Und so waren die Rollen ursprünglich auch erst vertauscht. Also im ersten Anlauf hat Stanley Tucci Sam gespielt und Colin Firth Tasca, den Kranken. Mhm. Und dann haben die beim Proben festgestellt, dass das andersrum besser funktionieren würde. Und das Ding ist, die haben das natürlich in Absprache mit dem Regisseur, dann wollten die das ausprobieren. Und dann haben die eben gespürt, dass das besser funktioniert, wenn die das so rumdrehen. Mhm. Ja, wie geil, ne? Also, dass dann der Regisseur hat das eben auch als großen Luxus beschrieben, dann eben, also solche Schauspieler zu haben, die beide Rollen problemlos ausfüllen können.
Voll gut, ja.
Wo du einen Luxus hast, rumzuprobieren. Ja, und natürlich tragen die beiden das Ding voll. Ja, und das geht eine Stunde 35 und damit hast du schon halt auch sehr viele Szenen, wo du die beiden halt einfach irgendwie kuschelnd im Bett siehst oder sonst wie stumm nebeneinander. Da wird natürlich trotzdem auch eine Menge erzählt, aber man hätte auch problemlos hier einiges weglassen können und die Geschichte wäre trotzdem aufgegangen. Also es ist dann doch für 95 Minuten ein bisschen wenig Stoff. Mhm. Und was ich auch ein bisschen unnötig finde, weil es nicht wirklich ins Gewicht fällt, geschweige denn noch überhaupt eine Rolle spielt, ist dieser Titel. Weil Supernova heißt der, weil Tasca gerne die Sterne beobachtet und da wohl auch eine Menge drüber weiß, weil Sam immer wieder was von ihm dahingehend lernen will. Aber bei dem titelgebenden Supernova landen die nie so, dass das wirklich eine Rolle spielt. Also, das fühlt sich ein bisschen an wie so ein Platzhalter, weil sie halt nichts Geileres gehabt haben, aber gut, es ist natürlich auch schnittig, weil es halt ein Wort ist und so, aber ja, deswegen, also an dem Titel muss man sich hier jetzt nicht groß aufhängen.
Mhm. Nicht, dass da irgendwelche Sci-Fi-Fans in der Videothek zu dem Cover greifen und denken so, hier mal neuen Deep Impact oder so.
Ja. Nee, also das ist ein queeres Drama und nichts anderes.
Mhm. Ist ja interessant, weil ich meine, Colin Firth war ja auch die Hauptrolle ebenfalls in einem sehr zentralen Zwei-Personen-Stück, nämlich Single Man, den wir neulich hatten. Und auch da hat ein McQueen interessanterweise Regie geführt. Und da hat er auch schon, da ging es ja auch um Sterben als Hauptthema und das ist schon interessant, dass er da schon Erfahrung hat in diesem Rollenprofil.
Ja. Ja, gut, ist eine ganze Weile davor, aber das sind ja auch irgendwo dankbare Rollen. Gerade weil du eben wahnsinnig viel nonverbal spielen kannst.
Mhm.
Und das ist schon toll, ey, das berührt. Also was die beiden machen, ist mal wieder sensationell.
Schauspielerisch hast du hier nichts einzuwenden, offensichtlich.
Nee, natürlich nicht.
Okay.
Ja, ich glaube, was ich kritisieren würde, kam jetzt schon durch, oder?
Mhm.
Okay. Dann kann ich eigentlich nur noch Punkte vorlesen. Also ich habe Konz-Budget nicht rausfinden, aber der knapp 3,5 Millionen eingespielt. Das ist natürlich die Sorte Arthouse-Film oder halt eben so Programmkino, was jetzt nicht die Massen zieht, logisch. Aber eben, der wird auch nicht die Welt gekostet haben. So, Punkte. 6,9 sind es auf IMDb. Der Metascore ist bei 73 und Letterboxd 3,6.
Ich sag 7.
Das ist richtig. War das einfach?
Nee. Weil ich tatsächlich überlegt habe, ob das noch für eine 7 gereicht hat. Aber ich habe mich dann aus seiner Perspektive Gewicht auf die schauspielerische Leistung gelegt und dachte so, das wird hoffentlich genug reinspielen, dass es noch für eine 7 reicht. Ansonsten, wenn das jetzt zwei unbekanntere Schauspieler waren, die Rollen vielleicht nicht so hundertprozentig tragen oder so, dann wäre es wahrscheinlich keine 7 gewesen. Der gleiche Film und die gleiche Story.
Ja, ja. Zweifelsohne. Das macht wahnsinnig viel aus, logisch. Ja.
Siehst du, wie empathisch ich bin, dass ich mich da in deine Haut reinversetze und überlege, wie du tickst.
Ich bin schwer beeindruckt.
Super krass. Das klang sehr ironisch.
Ach, du Fuchs.
He picks up on a lot of stuff from context. It's impressive.
Ja, impressive bin ich.
Ja, bist du. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was bringst du?
Du, der hier.
Du bist aber schon ein wenig pervers.
Ja.
Der Beeindruckende und der Perverse.
That's right, nobody messes with Switzerland.
Schön, so Bud Spencer und Terrence Hilfe.
Ja, oder so eine französische Komödie.
Ja, Pierre Richard, Gerard.
Ja, ja, genau.
Ja, ich habe mal hier was ganz anderes. Ich habe nach Alphaville, den ich neulich hatte, habe ich hier den nächsten Filmtitel, nachdem sich jemand aus der Musikszene benannt hat.
Ach, geil.
Einen aus der Serie. Inga Marschend klingt auch nicht ganz so cool für ein Female MC und deswegen hat sich Inga Marschend umbenannt in Foxy Brown und das beruht auf einem Filmtitel und auf einem Filmcharakter und den habe ich mir jetzt angeguckt. Das heißt, es geht ins Blaxploitation Kino der 70er Jahre ins Jahr 1974. Bin ich der Fitteste in dem Genre? Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal hier erwähnt. Also, ja,
also wenn du den noch nicht kanntest, zweifelsohne.
Nee, den kannte ich noch nicht. Ich kenne Shaft.
Aber und Superfly so. Kennst du?
Superfly habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen, nee.
Okay.
Shaft habe ich halt gesehen, aber dann hört es auch echt auf.
Okay. Dolomite und so kennst du ja auch nicht.
Nee. Insofern habe ich Nachholbedarf.
Ja. Ja, aber dann hast du mit dem ja schon mal nichts verkehrt gemacht.
Nee, habe ich mit dem mal schon mal eine Lücke geschlossen auf jeden Fall. Das ist schon einer der ganz Großen und erst recht die Person, die hier im Zentrum steht, gehört ja auch zu den Ikonen dieses Genres. Das ist nämlich Pam Grier.
Mhm.
Und ich könnte jetzt natürlich von IMDb die Handlungszusammenfassung jetzt hier vorlesen. Die ist auch schön. Eine üppige Selbstjustizlerin nimmt einen Job als Edelprostituierte an, um sich an den Mafiosi zu rächen, die ihren Freund ermordet haben.
Ja, ist wieder mal die geile Übersetzungsengine von Amazon.
Üppig stand wahrscheinlich dann für smart.
Ja, genau.
Oder Basti oder so, keine Ahnung. Ja, weiß nicht, wie sie das übersetzen, aber ist schon sehr witzig, die Engine ab und zu. Nee, ich werde dann tatsächlich das Ganze ein bisschen erweitern, weil ich habe ja schon erwähnt, die Ikone dieses Genres, Pam Grier, spielt die besagte Foxy Brown. Ursprünglich wurde die Story übrigens als Sequel für den recht erfolgreichen Coffee geplant.
Habe ich damals, glaube ich, erzählt, ne?
Hast du, glaube ich, erzählt, als du Coffee hier durchgenommen hast. Und die Produktionsfirma war aber dagegen. Ich kann ja nicht sagen, wieso. Vielleicht kann man da in die Rezension nochmal reinhören. Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast.
Übrigens, ich habe ja bei IMDb die Spracheinstellung auf Englisch gestellt. Und deswegen habe ich hier den englischen Satz stehen. Und es ist tatsächlich voluptuous.
Gut, okay. Ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß.
Nö, ist halt von damals wahrscheinlich.
Von damals, aus den 70er. Ja. Kann man ja mal die charakterlichen Vorzüge der Person mal in den Vordergrund rücken. Hat Miss Pam Grehe hier aber auch bewusst gemacht in diesem Film, weil die hat ja zum Beispiel gesagt, dass die mit Absicht hier sich ab und zu nackig gemacht hat, weil das in den 70ern noch nicht so gang und gäbe war, dass man so schwarze Frauen oder nackte schwarze Frauen attraktiv findet, weil sie hat halt gesagt im Interview, so dunkle Brustwarzen war dann schon so für die westliche Bevölkerung war schon zu viel. Mhm. Und die hat gesagt so, Edith ist auch schön, müsst ihr jetzt, kriegt ihr jetzt hier in die Fresse gedrückt. Mhm. Und war ja schon so bewusst ein bisschen ihre Entscheidung, dass sie da auch recht freizügig unterwegs war. So, zurück zur Story. Foxys Boyfriend ist Drogenfahnder Dalton Ford und der wird gerade aus dem Krankenhaus entlassen, weil der hatte eine Gesichts-OP, um seine Identität und sein Leben zu schützen. Der Verband so um das Gesicht wird ihm abgemacht, sieht komplett anders aus. Aber Foxy kommt auch damit klar und dann ficken die beiden erstmal. So als Wiedervereinigung. Wollten das auch im Krankenhaus machen, werden aber von der Krankenschwester unterbrochen und dann wird das halt zu Hause weiter fortgesetzt. Foxys Bruder wiederum, Link, der Name ist übrigens Programm, kann ich schon mal vorschicken, hat Schulden und steckt den Bad Guys gegen Bezahlung, um seine Spielschulden zu tilgen. Wer denn der Typ an Foxys Seite ist, den niemand kennt. Und diese kriminelle Gang, der das steckt, das ist nämlich diejenigen, denen er eine Menge Geld gekostet hat mit seinen Ermittlungen. Und das sind nicht so billige Thugs, sondern das ist so ein Pärchen, die so eine Modelagentur haben oder vielmehr so ein Callgirl-Ring halt. Mhm. Und das ist, wie gesagt, so ein weißes, gut situiertes Pärchen und die Hiwis von denen laufen halt auch alle mit Anzügen rum. Das heißt, es sind jetzt nicht irgendwelche Zuhälter oder so, gegen die hier Foxy Brown antritt. Und die killen ihren Mann an seiner Seite, wie schon die Inhaltsangabe an IMDb besprochen hat. Als sie rausfinden, wer das ist, wird der erschossen. Und Sexy Foxy hat natürlich null Probleme, sich einzuschleusen in diesen Callgirl-Ring mit ihrer Optik. Und die sagen dann, ja, du hast eine interessante Optik, dich nehmen wir. Und fängt dann auch an, dort direkt irgendwie einen Richter bloßzustellen, der sich später noch als nützlich erweisen sollte im Laufe der Handlung. Und da gibt es auch so Sprüche wie, can you handle all the chocolate und so, sagen dann die anderen Richter irgendwie, als er da irgendwie mit Foxy da in den Raum kommt und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine Menge von diesen Sprüchen. Und ja, soweit zur Story. Viel weiter würde ich jetzt nicht erzählen. Es geht natürlich auch darum, dass sie dahinter kommt, dass Link ihr Bruder praktisch für den Mord an ihren Freund gesorgt hat. Und da reitet sie natürlich auch ein. Und es ist immer recht schnell auf 180. Und trägt auch immer die coolsten und funkigsten Outfits, wenn sie irgendwo, also ihr Bruder ruft sie zum Beispiel mitten in der Nacht an, sie wacht halt gerade auf und sagt so, ja, ich bin in Gefahr, hier sind irgendwelche Typen, die wollen mich umlegen wegen den Spielschulden und so hin und her. Du musst unbedingt hierher kommen und musst mich hier wegfahren, so mit deinem Auto. Mhm. Und dieses Telefonat nimmt sie halt im Bett entgegen. Und dann kommt sie da an und ist so wie aus so einem Musikvideo, weißt du, so mit so einer Mütze und keine Ahnung und so dem passenden Jackett dazu und irgendwie die geilen Hosen und so. Wo ich denke, ja gut, okay, ist schon ziemlich gestylt auf jeden Fall, dass ihr Bruder gerade in Lebensgefahr ist, aber okay, man muss auch Prioritäten setzen.
Immer gut angezogen,
ja. Und als Fazit kann ich losschicken, ich verstehe den Reiz des Blaxploitation-Genres. Du hast nackte Haut, du hast viel Soul, wie aus so einer 70er-Jahre-Krimiserie. Du hast so seltsam choreografierte Fights.
Ja, immer klar, immer.
Dann hast du nackte Haut.
Schon wieder?
Ja. Dann hast du irgendwie sehr dilettantes Schauspiel auf jeden Fall. Nackte Haut hast du auch. Und du hast natürlich einen schönen Racheengel für die POC-Zielgruppe aus deren Kultur halt, weißt du, die vorher halt nicht groß bedient worden ist in der Filmgeschichte. Weil da waren ja immer die Helden, waren ja immer die großen Weißen und so. Und dann ist ja mit dem Blaxploitation-Genre in den 70ern ist ja dann, sind ja auch so Repräsentationsfiguren halt für die POC-Gemeinde rauskommen. Das finde ich mal ganz cool. Und der Film ist halt auch nicht zimperlich, was die Gewalt angeht. Und das gefällt mir natürlich auch. Der ist immer noch ab 18 freigegeben. Hier werden halt Menschen mit Benzin übergossen und angezündet oder halt von einem Flugzeugpropeller zu Gulasch verarbeitet. Mhm. Das sieht man hier alles. Und es ist leicht campy, glaube ich, das zieht sich durch die Filme durch.
Ja, ja.
Aber macht halt trotzdem riesen Spaß.
Ja? Ja, ja. Hat Spaß gemacht?
Ja, okay. Toll, voll geil. Also muss man mal sagen, also haben halt, wie gesagt, diesen Campy-Anstrich und so, muss man mögen. Ist jetzt, sollte jetzt nicht High-Quality-Kino erwarten, ist ja auch eher so mit schmalem Taler gedreht worden.
Ja, das wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie der im Verhältnis zu Coffee steht, weil, Alter, also jetzt, wo du die Handlung so wieder erzählst, es erinnert halt wahnsinnig krass an Coffee.
Das ist ähnlich, oder?
Also es ist fast gleich, da muss sie sich doch auch irgendwo einschleusen als so eine Escort-Lady für so einen reichen Typen und so, also same, same.
Interessanterweise auch der gleiche Regisseur und der gleiche Drehbuchautor, Jack Hill.
Ja, eben.
Das ist nämlich der Herr, der auch Coffee und andere Filme dieser Art gedreht hat. Ist übrigens weiß. Mhm. Hast du wahrscheinlich auch erwähnt.
Ja.
Und hat im Genre einige Filme rausgebracht, beziehungsweise inszeniert und zu Papier gebracht.
Mhm.
Und da ist Foxy Brown, der ist cool und der ist kurzweilig und der geht 87 Minuten. Insofern macht man hier nichts falsch, wenn man sich den anguckt und so ein bisschen mit dem 70er, mit dem sleazigen 70er-Jahre-Kino was anfangen kann. Also du siehst schon wirklich eine Menge Brüste und so und die haben da keine Probleme, auch die Brüste in die Kamera zu halten, inklusive Hauptdarstellerin. Und die junge Pam Grier ist ja schon recht ansehnlich. Und natürlich ist das einer der Lieblingsfilme von Tarantino, der sich auch, also der hat sich unter anderem Foxy Brown und Coffee und diese ganzen Filme natürlich genau unter die Lupe genommen. Und das war ja mit Jackie Brown eine große Verbeugung an dieses Kino.
Naja, da ist sie ja auch wieder am Start, also nicht ohne Grund, klar.
Eben, ja, eben. Ja. Insofern. Einer aus der Riege, einer aus Tarantinos Notizbuch, wo er gesagt hat, hier muss ich mal was machen in der Richtung. Das ist Foxy Brown, ist im Jahr 1974. Mehr habe ich nicht. Hast du Fragen?
Nee.
Gut.
Ich wollte mir den auch mal wieder angucken. Weil es ist schon auch bei dem wirklich lange her, dass ich ihn gesehen habe.
Ist lange her.
Ja, ja.
Ja, dann mach das mal. Wie gesagt, ist ja kurzweilig. IMDb 6,5, hat einen Metascore von 46, kommt natürlich in der Kritik jetzt nicht sonderlich gut weg. Und Letterboxd ist bei einer 3,4.
Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Weil das ja jetzt schon einigermaßen begeistert klang. Ja, mit der Möglichkeit, da einen halben Punkt zu hoch zu liegen, sag ich 7,5.
Die 7,5 ist richtig.
Yay.
Das ist ein Treffer.
Cool.
Guter Mann. So.
So, und jetzt kommen wir schon zum ersten gemeinsamen Film dieser Episode.
Ja. Yep. Das ist nicht nur der erste gemeinsame Film dieser Episode, es ist der erste Auftragsfilm von Raff.
Ach ja.
Raff hat nämlich ein paar Euro aufgelegt und hat sich einen Auftragsfilm mal erkauft und hat dann einen seiner eigenen Losfilme zum Auftragsfilm umgewandelt. Insofern, Glückwunsch Raff zu deinem ersten Auftragsfilm. Hier ist er.
Ja, you made it.
You made it. You made it to the top. Der Exorzist, dritter Teil. Und entgegen unseren normalen Anforderungen haben wir diesmal mal den zweiten Teil wirklich komplett übersprungen, haben ihn auch nicht irgendwie vollständig ganz halber geguckt beide, oder? War doch der Stand, oder?
Genau, ich habe den nicht geguckt.
Ich auch nicht.
Ich glaube, entgegen unserer sonstigen Impulse wurden wir hier auch angeleitet, dass wir uns die Kinofassung angucken.
Genau.
Weil sonst hätten wir wahrscheinlich den Director's Cut gesehen.
Ja, diesmal wurde uns die Fassung sogar vorgeschrieben. Aber wir raten erstmal die Punkte.
Gab's auch noch nie, oder? War das schon mal so?
Irgendwie klingelt da was bei mir, dass schon mal jemand gesagt hat, guckt euch die und die
ja?
Fassung an. Glaube okay. Schon. Würde jetzt nicht sagen, dass das noch nie vorgekommen ist. Bin mir nicht sicher.
Gut.
Aber ich habe ihn, intelligent wie ich bin und natürlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ihn gefragt, dass bestimmt die Frage fallen wird, warum du denn die Kinoversion sehen wolltest. Und das hat er ausführlich begründet.
Okay.
Aber
das erwähnst du dann später.
Das habe ich nicht später. Wir können erst mal raten.
Mhm. Finde ich super schwierig bei dem.
Ja, finde ich auch. Das könnte der Film sein, der alles verkackt.
Ja. So. Ich meine, du bist ja Fan, ne? Das.
Von was?
Jetzt vom ersten Teil und.
Oh ja.
Generell von solchen Filmen. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, wie du da zu allen anderen, was noch vom Exorzisten-Kram so gibt, wie du dazu stehst.
Ich kann ja vorab sagen, dass ich den zweiten und dritten, glaube ich, noch nie gesehen habe.
Ah, okay.
Also es sind keine Rewatchers.
Aber es gibt doch da jetzt auch neuere Teile. Von denen hast du auch noch nichts gesehen?
Nicht direkt aus der Reihe.
Okay.
Also ich habe zum Beispiel Der Exorzismus der Emily Rose und so einen Film habe ich gesehen, die sich da anlehnen, aber die haben mit der eigentlichen Reihe nichts zu tun. Das ist, glaube ich...
Nee, aber ich meine eben alles, was so das Thema Exorzismus angeht.
Ach, okay. Ich dachte, du redest jetzt von der Reihe. Okay.
Nee, da bilde ich mir aber generell schon ein, dass du da Fan von bist. Und deswegen, ich sag mal 7. Mhm.
Ich sag bei dir... 6. Mhm. Ja. 6.
Nach langem Überlegen. Ja, okay, 6.
Ich bestätige mich nochmal selbst.
Ja, das ist ja schon, ich finde es bei dem echt spannend.
Ist es auch.
Und ich finde es auch irgendwo geil, dass er uns den aufgetragen hat. Willst du jetzt mal gleich damit einleiten, warum es diese Fassung sein sollte? Oder sollen wir das am Ende machen, wenn wir auf die Handlung eingegangen sind?
Das können wir auch jetzt machen. Also, es ist eine Weile her, dass Raff sich den angeguckt hat und er hat gesagt, dass das einer der seltenen Fälle ist, wo der Director's Cut dem Film keinen Mehrwert gibt und das Ganze eher ausfranst und das Ganze eher so lang zieht und dass die Kinofassung ein bisschen kompakter, aber cooler ist und dass man die besser gucken kann. Und in seiner Erinnerung war das die rundere, straffere Inszenierung, um ihn jetzt mal direkt zu zitieren hier aus der Nachricht. Und bei dem Director's Cut sind wohl Szenen mit Brad Dourif drin, die der Film nicht gebraucht hätte, schreibt er. Nachdem ich jetzt aber kurz eine Diskussion dazu reingelesen habe, will ich den Legion Cut auch nochmal sehen. Letztendlich scheint es einfach auch eine Geschmacksfrage zu sein. Also guckt man wahrscheinlich am besten beide Fassungen.
Ja gut, haben wir nicht gemacht.
So, das hat er geschrieben. Dann hat er geschrieben, 1,5 Stunden später, Alter, interessant, der Legion Director's Cut ist 4 Minuten kürzer als die Kinofassung. Das passt ja mal überhaupt nicht zu meiner Erinnerung. Damit habt ihr auf jeden Fall die längste Version geguckt, die es gibt. Muss den unbedingt nochmal gucken, bin auf jeden Fall saumäßig gespannt, wie der bei euch ankam. Und dann schrieb er um 18.41 Uhr, ich habe mir gerade den Legion Director's Cut jetzt gegeben, um es noch genauer zu machen. Also er hat sich der extra angeguckt. Der Film ist ja eh schon ziemlich zerfahren in der Erzählung, aber im Director's Cut fehlen sogar noch ganze Handlungsstränge und das komplette Finale.
Ja, eben, das Finale fehlt, das ist genau. Wirklich entscheidend.
Also das Ganze endet einfach abrupt, schreibt er, und zudem sind die eingefügten Szenen, die sehen scheiße aus, weil das ist so von einem VHS, das sieht so aus, als wäre es direkt von VHS irgendwie reingezogen und das ist komplett konträr zu dem Rest des Bildes. Und durch die Optik zerschießt das einem auch die Atmosphäre. Mhm. Und dann hat er gesagt, dass man beide gucken sollte, nimmt er wieder zurück. Insofern ist die Kinoversion schon die richtige, außer man ist ein Hardcore-Brad Dourif-Fan. Also er hat sich da nochmal reingekniet und hat sich tatsächlich da beide nochmal angeguckt, finde ich auch ganz geil.
Mhm. Ja, aber das ist wieder mal einer dieser Filme, wo die Einwirkungen des Studios immens waren. Mhm. Das passt auch super zu meinem nächsten Film dann. Aber das ist schon krass, ne? Weil also gerade was das Ende angeht, so laut Regisseur hätte es das halt nicht gebraucht. Hm. Gucken wir mal, wie wir das sehen.
Ja, gucken wir mal, wie wir das sehen.
Also wir sind 15 Jahre nach der Handlung des ersten Teils. Mhm. Ich kann jetzt zum zweiten nichts sagen, aber so wie ich das verstanden habe, setzt der wo ganz anders an. Mhm. Also im zweiten wird, glaube ich, so das, was die Hauptfiguren angeht, weitererzählt. Und hier wird die Handlung rund um Father Dyer und Kinderman weitererzählt.
Genau, der zweite Teil dreht sich, glaube ich, noch um Damien. Da kommt er irgendwie auf eine Uni und auf ein College und so. Der ist am Ende des ersten Teils, geht er in die Politik sozusagen. Und das hat sich wohl erledigt am Anfang des zweiten Teils und dann sehen wir ihn halt so bei seinem College-Verlauf und dass da mysteriöse Sachen passieren. Das heißt, um diese Priester, die hier eine Rolle spielen, im dritten Teil geht es da gar nicht. Mhm. Deswegen kann man ihn getrost überspringen, rein von der Story und vom Ablauf.
Ja. Also, wir sind jetzt wieder in Washington D.C., Georgetown, 15 Jahre eben nach der Handlung des ersten und jetzt gibt's eine Reihe an grausamen Morden, die zum Teil wirklich nasty sind. Alter. Mhm. Dachte ich schon auch, das ist gleich mal eine Ansage, weil da, ich glaube, das erste Opfer ist ein Junge, ein Teenager, dem der Kopf abgehackt. Nee, warte mal, erstmal werden dem so Metallstifte in die Augen gerammt, dann wird ihm der Kopf abgehackt.
Ja.
Und also.
In der Reihenfolge.
Echt nasty. Naja. Und natürlich tritt dann ein Polizeibeamter, Lieutenant William F. Kinderman, auf den Plan. Und den kennen wir im Grunde schon aus dem ersten Teil. Jetzt wurde der Schauspieler aber ersetzt, weil schon tot. Damals war das Lee J. Cobb und jetzt ist es George C. Scott.
Patton höchstpersönlich, Alter.
Ja, Mann.
Das ist ja schon mal ein ziemlicher Hochkaräter auf jeden Fall für so einen dritten Teil von der Horrorreihe.
Ja, finde ich auch. Ja, und der versucht jetzt natürlich diesen rätselhaften Fall zu lösen und stößt dabei dann auf die psychiatrische Anstalt, weil es dort einen Insassen gibt, der wohl irgendwas mit dem Ding zu tun hat. Zumal sieht er jetzt dem eigentlich Verstorbenen, Damien Karras, verblüffend ähnlich. Hm. Und da Kinderman den ja auch von damals kennt und auf seiner Beerdigung war und selber noch daran zu knabbern hat, wie das damals alles abgelaufen ist mit dem Tod von Karras, sieht er jetzt diesen Insassen da und der sieht halt aus wie sein Freund von damals. Ja, und ich überlege gerade, wie weit erzählen wir. Es geht natürlich darum, dann rauszufinden, wer ist dieser mysteriöse Patient, inwiefern hat der mit den Morden, die geschehen, zu tun? Mhm. Und warum überhaupt Exorzist? Ja. Also ich meine, das ist, ja, fuck ey, das ist hier ganz tricky, ohne zu spoilern, finde ich.
Also was ich ganz geil finde und wo man vielleicht die Erwartung rausnehmen könnte von Leuten, die den Film noch nicht kennen, es gibt nicht diesen klassischen Exorzismus wie im ersten Teil, dass wir hier jetzt...
Ja, Ansätze davon, ne?
Es gibt Ansätze, aber es gibt nicht dieses, von wegen jemand ist besessen, da kommt Priester und versuchen den Teufel, jemanden rauszutreiben, wie bei der kleinen Megan zum Beispiel im ersten Teil, dass sich alles um diesen Exorzismus dreht. Ja. Das ist hier nicht der Fall, sondern das ist hier eher so ein Serienkiller-Ding. Weißt du hast hier die Polizei, die ermittelt und so, es geht um mysteriöse Vorfälle.
Ja, mehr Zodiac als jetzt
richtig.
Exorzist, ja.
Richtig, es ist mehr Zodiac. Und ich finde auch so diese Dynamik zwischen George C. Scott und Brad Dourif, der den Häftling spielt, dass das so eine krasse Silence of the Lambs Dynamik hat. Ja, ja, ja. Weißt du, so diesen von wegen so, ja, er ist halt abgrundtief böse und er muss halt mit dem Bösen kommunizieren, um rauszufinden, was da jetzt passiert ist.
Ja.
Und das hat mich eher so daran erinnert. Und das finde ich schon mal geil, dass die ein ganz anderes Setting aufbauen und praktisch ein ganz anderes Genre bedienen und in eine andere Richtung gehen, anstatt jetzt zu sagen, wir kopieren jetzt diesen erfolgreichen ersten Teil.
Ja. Ja, und irgendwo auch cool, dass die Geschichte von diesen Randfiguren irgendwie weiter erzählt wird. Mhm. Wobei, also Father Dyer, den gab es ja damals auch, damals William O'Malley, in diesem Teil Ed Flanders. Mhm. Der spielt ja auch noch eine wichtige Rolle. Aber alter Falter, ich fand's grandios, was Brad Dourif hier macht.
Aber hallo.
Alter, ey. Wirklich, nachdem ich den Film, also erstmal währenddessen dachte ich so, was geht denn mit ihm ab? Und sowieso, wie er spricht, also nicht ohne Grund spricht er auch so viel. Jetzt nicht in dem Film, sondern halt als Schauspieler spricht er ja eben auch viele animierte Sachen und so. Hm. Und wir wissen alle, dass er Chucky ist und solche Geschichten. Alter, wenn du den hier siehst, ich habe unmittelbar nach dem Film sofort gedacht, ey, wenn das ein Ding wäre, was heute rauskommt, das hätte so einen krassen Hype, dass Brad Dourif mit dem Oscar nach Hause geht. Hm. Weil also der wäre heute auf jeden Fall bei sämtlichen Preisverleihungen würde der in Erscheinung treten, weil der das wirklich grandios spielt. Und das ist natürlich damals nicht passiert, weil ja eben Exorzist 3.
Ja, ja, eben.
Aber heute wäre der sowas von am Start.
Geht mir genauso. Und das kam mir vor wie so ein Showreel, wie so eine Visitenkarte für seine zukünftigen Bösewichtrollen, weil er ist ja dann schon in dieses Fach reingedrängt worden, hat ja etliche Antagonisten und so gespielt.
Ja.
Inklusive Herr der Ringe und Riesenblockbustern und so, wo ja auch der zwielichtige, böse Charakter war.
Klar, meistens, ja.
Der Sidekick. Aber, Alter, dass er das kann, ey, das hat er hier schon auf jeden Fall krass an den Tag gelegt, weil als er angefangen hat, so in seiner Filmkarriere, hat mir bei einer Flug übers Kuckucksnest.
Aber da musste ich auch dran denken. Und das Ding
ist. Er war noch auf der guten Seite.
Ja, aber es ist trotzdem nicht so weit weg. Also, ich zwischenzeitlich dachte ich dann, ey, geil, das ist wie seine Figur aus einer Flug übers Kuckucksnest, der jetzt völlig abgedreht ist.
Der noch ein bisschen, ja, dann noch ein bisschen.
Also der ist jetzt einfach so auf die dunkle Seite gewechselt.
Hat auch ein paar Stromschläge mehr gekriegt in der Klinik.
Ja.
Ja, ist interessant.
Nein, also fand ich echt sensationell, ey. Das ist so krass. Und gerade im Zusammenspiel mit George C. Scott ist das super spannend.
Das war auch, das war auch mein absolutes Highlight, die Begegnung zwischen den beiden, definitiv. Deswegen finde ich schon lustig, dass Raff meinte halt in seiner Nachricht auch so, ja, es sei denn, ihr seid so Hardcore Brad Dourif-Fan oder wollt von ihm halt mehr sehen, so, da habe ich halt gedacht, klar hätte ich mir mehr Szenen von ihm auch gerne angeguckt, mhm. Also so ist nicht.
Ja, aber ich meine, wie krass ist dieser erste Moment, wo er statt Damien Karras plötzlich diesen Gemini-Killer sieht? Mhm. Oder halt Brad Dourif.
Ja.
Fand ich echt stark.
Fand ich auch. Also je näher wir jetzt in die Story eingehen, oder wenn wir jetzt wirklich noch handlungstechnisch irgendwas erzählen wollen, dann geht das schon in den Spoiler-Bereich. Insofern ja. Müssen wir jetzt nicht. Oder wir können es machen, aber würden dann Spoiler-Kapitel einbauen. Also sag du.
Nee, ich glaube, wir müssen auch nicht spoilern. Und ich glaube, wir können aber trotzdem über das Ding mit der Endszene sprechen, ohne zu erzählen, was da passiert.
Ja, das ist eine sehr laute Endszene, drücken wir es mal so aus.
Ja, und ich finde es halt so offensichtlich, dass die nachträglich hinzugefügt wurde, dass das der Auftrag des Studios war und dass das nichts war, was William Peter Blatty so haben wollte. Deswegen das Ende, was ja dann scheinbar auch im Director's Cut der Fall ist, was ja dann wohl in dieser Zelle endet und nicht mit diesem Abschnitt, der dann noch kommt, Ich hätte es so viel besser gefunden, weil das Ding sticht so dermaßen raus, das ist auch bildsprachlich und alles, so, es wirkt halt wie ein harter Fremdkörper.
Ja, ja, es passt nicht so richtig.
Und so rangeklatscht irgendwie.
Es passt nicht so richtig zum Rest der Tonalität und der Bildsprache und so.
Ja, ja, gar nicht, finde ich. Und deswegen, ich glaube, ich hätte es ohne das Ende deutlich stärker gefunden. Für mich zieht das die Sache nochmal echt runter.
Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich sehe definitiv, dass das so hinzugefügt aussieht.
Ja, weil es ist halt eine Exorzismus-Szene, die nur da ist, um diesen Titel,
zu rechtfertigen.
Für Studio. Ich auch. Also ich meine, allein, dass der so heißen musste, war ja eine Studioentscheidung. Also William Peter Blatty wollte ja, dass das Ding Legion heißt, weil es halt auch auf Legion basiert. Und dass die wollten natürlich an den Exorzisten anknüpfen und haben ihm deswegen hier Exorzist 3 aufgedrückt. Also er wollte ja sogar noch irgendwie, er hätte sich ja breitschlagen lassen zu Exorzist 1990, weil das Erscheinungsjahr hier ist jetzt. Aber nachdem halt der zweite Teil ja auch in der Kritik so verrissen wurde, wollte der halt eigentlich ganz weg vor diesem Titel, aber da haben die Studios natürlich nie mitgemacht. Naja, und da, ich meine, es geht ja schon auch los, dass du dann in dieser Endsequenz Spezialeffekte hast, die sonst in der Form halt im ganzen Film nicht stattfinden. Und das sieht auch einfach scheiße aus.
Fandst du?
Ja.
Da wiederum bin ich anderer Meinung. Weil.
Also nicht alles. Da sind ja auch ein paar Practical-Sachen drin.
Ja.
Die sind gut.
Also nur weil ich jetzt gesagt habe, dass ich finde, dass man das sieht, dass das nicht zum Rest des Films passt und dass das eine andere Tonalität hat, heißt nicht, dass ich das nicht geil fand, sondern. Da wurde ich halt so als 80er-Jahre-Videotheken-Fan wurde halt hier bedient mit dieser Sequenz, weil das war so, der ganze Film hat ja schon so teilweise so ein, in der einen oder anderen Szene auch schauspielerisch so ein leicht trashy Anstrich, so von wegen so, das ist der dritte Teil einer Filmreihe und der läuft von mir aus auch nicht offiziell, also lief offiziell im Kino, aber den kriegst du irgendwo in der Videothek, weißt du, der ist noch nicht mal im Kino gelaufen. So ein Touch hat der Film. Und gerade die Endszene hat diesen Touch nochmal unterstrichen und ich fand das, also die machen natürlich einen riesen Fass aus. Ja,
für aber mich
ich fand
kriegt das er da einfach, erst diesen Touch. Den hatte er davor nicht. Ja.
Finde ich schon. Der hat auch vorher so in manchen Momenten so einen Touch gehabt, finde ich. Der wirkte nicht so wie so ein...
Nee, also ich fand das stellenweise sogar richtig großes Kino, Alter.
Echt, ja?
Ey, wie geil ist denn diese statische Einstellung in dem Krankenhaus, wo du nur den Flur siehst? Alter, das ist richtig großes Kino, Mann.
Ach so, wo die Krankenschwester dann rauskommt.
Ja, 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 also diese statische Einstellung, wo sie hört irgendwie was dann, aus einer Tür, dann geht sie dahin,
bewegt sich nicht,
macht die wieder zu und die Kamera ist die ganze Zeit statisch. Alter, da baut sich eine Spannung auf, das ist sensationell.
Ja, das war super.
Und sowas ist null trashy, oder?
Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass der ganze Film so ist, aber der hat zwischenzeitlich hat ein paar Momente oder so ein paar Ausbrüche von George C. Scott gehabt, so, wo du denkst so...
Ja, ja, vor allem also das Ding mit der Krankenschwester, ne, so da mit der alten,
ja, genau.
Da bin ich bei dir auf jeden, da hat das schon ein bisschen so einen Charakter, aber ich fand es ansonsten, also ich, im Gegenteil, ich war echt überrascht, wie filmisch oder wie sich das nach Kino anfühlt.
Echt, ja?
Über weite Strecken, ja.
Hatte ich nicht, bei mir hatte ich mehr Videotheken-Vibes als Kino-Vibes tatsächlich im Laufe des Films, auch wenn das natürlich
ja, lustig.
Auch wenn einige Punkte natürlich hier hochkarätig waren.
Ja, Wir müssen Scott Wilson noch erwähnen. Der spielt hier einen Doktor in der psychiatrischen Anstalt.
Herschel, ja.
Ja, schon auch, ne? Also den so ohne Bart und alles zu sehen, das ist echt lustig.
Mhm. Den kenne ich jetzt, glaube ich, auch in allen Altersgruppen, ey.
Mhm. Alter, und ich war ja so fasziniert. Da gibt es ja eine so eine Sequenz, wo jemand durch so einen Raum mit engelähnlichen Wesen läuft.
Ja, die Traumsequenz, ja.
Ja.
Mhm.
Und dann sitzen da plötzlich irgendwelche prominenten Menschen mit Engelsflügeln.
Ja.
Alter, Patrick Ewing, was geht denn ab?
Jetzt erwähnst du die Cameos, ja. Wenn ich bei Cassavetes sage, dass Peter Falk da irgendwann an der Wand steht, dann ist es okay. Aber hier bei Exorzist 3 haust du einfach die Cameos raus.
Naja, du weißt ja wahrscheinlich eh nicht, wer es ist.
Patrick Ewing?
Ja.
Natürlich.
Wie, warum kennst du denn jetzt bitte Patrick Ewing?
Weil das eine Basketballgeneration ist, mit der ich auch ein bisschen was anfangen kann.
Also ich hätte jetzt erwartet, dass du irgendwie Magic Johnson kennst. Ah, Patrick Ewing? Wirklich? Ja? Okay.
Der sagt mir schon was. Na logisch.
Na dann.
Und Fabio nicht zu vergessen, ja? Der Stripper. von den Chippendales.
Dann auch so was mit ihm los. Und so. Also ja, super schräge Sequenz, aber irgendwo auch lustig.
Ja,
auch
super komisch gefilmt. Und das ist zum Beispiel auch so eine sehr campy Sequenz, aber irgendwie auch so abgefahren geil. Die ist ja nicht, das ist zum Beispiel keine Kinosequenz für dich, sondern das wirkt strange so.
Ja, ich weiß nicht, ob es deswegen nicht gleich Kino ist, weil das hätte ja auch von Terry Gilliam sein können, die Sequenz.
Dann wäre aber der ganze Film so, nicht nur diese eine.
Ja, ja, okay, aber ich finde, also sowieso, ich war stellenweise so ein bisschen hin und her gerissen, weil der Film hat für mich auch krass lustige Momente. Also gerade, ja, voll, gerade so manche Replik von George C. Scotts Figur, super trocken und so auch halt fast schon ein bisschen lustig.
Okay. Der Comic Relief, George C. Scott.
Ist dir nicht so aufgefallen?
Nee.
Doch, also der Film hat wirklich Humor.
Okay, habe ich nicht gefunden.
Okay, natürlich nicht. Also warum überrascht mich das nicht? Oh Mann, ey.
Natürlich nicht, sagt er.
Ja, hier.
Ja, möchtest du mich verarschen?
Genau das.
Naja, und ich meine, er hat ja auch A Shot in the Dark gemacht. Darf man nicht vergessen, ne? Also William Peter Blatty hat Shot in the Dark geschrieben, so der hat auf jeden Fall Sinn für Humor.
Haben wir eigentlich
erwähnt, Alter, die machen
aber ja schon erwähnt, dass William Peter Blatty der Autor ist von dem Original-Exorzisten, oder? Das wissen die Leute.
Ach so, ich glaube, jetzt hier haben wir es noch nicht erwähnt.
Hier haben wir es noch nicht erwähnt. Also
ja, ja, genau.
Das ist der Drehbuchautor.
Deswegen ja auch der Wunsch, das quasi richtig zu machen, weil der ja auch nicht uneingeschränkt happy war, ne? Damals und erst recht nicht mit dem Sequel und so.
Ja.
Na. Alter, hast du mitbekommen, dass die einen neuen Clouseau machen?
Ja, mit Liam Neeson. Habe ich mitbekommen.
Nee.
Doch, okay. Liam Neeson spielt. Dann. Ach nein, stopp. Sorry, habe ich durcheinander gebracht.
Okay.
Liam Neeson spielt Frank Drabin.
Ja, genau.
In dem Nackte Kanone.
Ja.
Nee, einen Clouseau neuen?
Ja,
nee,
ja.
Habe ich nicht mitbekommen.
Also der wird The Pink Panther, das war irgendein Regisseur, den ich neulich hatte. Und dann wird es da wohl einen animierten Panther geben und Clouseau wird von Eddie Murphy gespielt.
Eddie Murphy spielt Clouseau.
Ja, Mann.
Okay, jetzt darauf war ich besonders gespannt, wer den jetzt spielen soll.
Pass auf, ich hab's hier.
Sein alter Bowfinger-Kumpel Steve Martin wurde abgelöst von Eddie Murphy.
Ja. Ja, krass, ne?
Okay.
Und Jeff Fowler wird Regie führen.
Jeff Fowler kenne ich doch auch.
Ja, der hat Sonic gemacht zuletzt und jetzt eben auch Knuckles und so.
Schön Blockbuster-Regisseur geholt, okay?
Ja. Ja, ich meine, der ist eh krass. Super wenig Credits, aber dabei halt dann gleich Sonic 1 und 2 und jetzt irgendwie Knuckles und so. Schon abgefahren. Ja, und der wird den neuen Pink Panther machen. Super schräg.
Da bin ich ja mal sehr gespannt, ob Eddie Murphy hier seinen riesen Comeback startet mit Beverly Hills Cop 4 und Inspektor Clouseau jetzt auch noch in der Mache. Er will uns doch mal wissen.
Ja, Mann. Ja, okay, aber ey, das klingt ja so, als hätten wir mit Exorzist 3 dann doch eine Menge Spaß gehabt.
Also in einer Hinsicht hast du sowas von recht gehabt, weil du hast ihn vor mir gesehen, als du gesagt hast, Digga, Brad Dourif ist Sample Gold.
Ja, ja.
Digga, ich habe mir, glaube ich, 70 Samples notiert von ihm, wo ich gesagt habe, du kannst eigentlich seinen ganzen Monologe auseinanderfummeln.
Aus seinen Monologen, wirklich. Ja, kannst du alles samplen.
Das ist auf jeden Fall groß und das sorgt schon für einen großen Teil der Unterhaltung hier über diese 110 Minuten.
Ja.
Das ist geil. Ja, und wie gesagt, ich mag es.
Sehr begeistert von Brad Dourif hier.
Ja, und ich mag es, dass er halt irgendwie so einen anderen Ansatz wählt und nicht irgendwie dieses klassische Exorzisten-Ding aus dem ersten Teil einfach nochmal aufgreift und irgendwie so ein anderes Kind nimmt oder so, sondern halt irgendwie diesmal das Ganze ein bisschen anders aufzieht.
Ich habe das auch null vermisst, ne? Mhm. Das finde ich halt auch krass, dass ich mir einen Exorzistenteil angucke und das überhaupt nicht vermisse, dass hier irgendwelche Priester auftauchen und irgendwelche Dämonen aus Körpern befreien wollen.
Aber ich wäre wahrscheinlich dann bei William Peter Blatty, dann hätten sie ihn gleich irgendwie anders nennen sollen und einen anderen Film draus machen oder irgendwie.
Ja, ja.
Film hat Legion also der, oder so, wäre fein gewesen. So weißt du.
Legion wäre cool gewesen auf jeden
Fall. Hätten wir halt einen Auftragsfilm der Legion, heißt auch fein, muss ja nicht der Exorzist 3 sein.
Aber wobei trotzdem, ich ja tatsächlich finde, dass sie es typografisch ganz schön gelöst haben. Oder halt so, was das Layout angeht, ne? Dass die beim, wenn der Exorzist 3 dasteht, dass die 3
in dem O
ist. Mhm. Ja. Ja, whatever. Sollen wir Punkte vorlesen? Achso, und der war natürlich auch erfolgreich, ne? Hat über 39 Millionen eingespielt.
Mhm.
Das muss man dann wohl doch dem Studio verdanken, weil wer weiß, ob das auch so funktioniert hätte, wenn da eben nicht Exorzist draufsteht.
Ja, das ist richtig.
Weil es William Peter Blatty, ich weiß auch nicht, ob die Leute 1990 noch groß auf dem Schirm hatten, wer das ist, so, das, keine Ahnung. Also in den 70ern kann ich mir vorstellen, dass halt allein durch das Buch und so ein Exorzist, dass da viele Leute auf dem Schirm hatten, wer das ist.
Das ist ja schon eine Weile her auf jeden Fall.
Naja, eben. Ja, so hat es ganz gut funktioniert. Und jetzt die Punkte. 6,5 auf IMDb, Metascore ist bei 48 und auf Letterboxd eine 3,5. So, wo bist du gelandet?
7,5.
Geil, ich auch.
Du auch?
Ja, Mann. Das ist ja cool.
Okay, dann klingeln wir. Ja, 7,5 ist doch, da kann auch Raff zufrieden sein mit dem ersten Auftragsfilm.
Ja,
yeah,
auf jeden.
Das ist doch gut gelaufen.
Geil.
Das ist eine gute Punktevergabe, insofern hatten wir beide Spaß, sehr geil. Ja, da müssen wir demnächst, wenn wir mal ein paar Minuten haben, müssen wir mal 100 Samples für mich aufnehmen. Auf Spot.
Ja, ja, auf jeden. Das,
Red Tourist besetzt das ganze Sampleboard auf jeden Fall die nächste. So geil.
Ja, ist echt cool. Ja, machen wir demnächst.
Ja.
So, dann komme ich jetzt zu meinem nächsten Film.
Mhm.
Das ist mein aktuelles Los aus diesem Monat von Andy.
Grüße an Andy.
The Thing aus dem Jahr 2011.
Da freut er sich, dass er so schnell kommt.
Ja, von Guess fälschlicherweise als Remake bezeichnet. Haben wir hier das Prequel zu dem 80er-Jahre-Film.
Fälschlicherweise ungesehen. Es ist das Prequel, okay?
Es ist das Prequel.
Wieder was gelernt.
Ja.
Du bist ja schon mit Fake News eingestiegen, du hast gesagt, das ist, ach, dieser schwedische Film.
Ja, ich glaube, ich habe es skandinavisch gesagt, aber das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, wie ich das damals intuitiv rausgehauen habe.
Weil vom Cast sind ein paar Schweden dabei, oder?
Nee, wir haben sehr viele Norweger im Cast.
Norweger.
Tatsächlich. Mh. Und der Regisseur ist Holländer.
Nein.
Damit natürlich noch eine Ecke weg von Skandinavien.
Wollte gerade sagen, das sind die Benelux-Länder.
Aber er hat eben auch schon belgische Filme gemacht, dänische Filme und ja, hat sich nach diesem Film auch geschworen, nie wieder eine amerikanische Produktion zu machen.
So gut war die Erfahrung.
Die war richtig beschissen und da sind wir jetzt nämlich schon bei den Einwirkungen, die so ein Studio nimmt. Und alter Falter ist das bei diesem Film schade. Das kann ich wirklich vorweg schicken.
Mhm.
Boah, ey, also da wäre es wirklich mal notwendig, weil, also ich meine, Zack Snyder macht's ja andauernd. Witzigerweise hat jetzt der Regisseur Mathis van Heiningen diesen Film hier nur gemacht, weil sein geplantes Sequel zu Dawn of the Dead ins Wasser gefallen ist, was dann lustigerweise Zack Snyder ja später aufgegriffen hat.
Mhm.
Und daraus, weil das sollte auch in Vegas spielen und er hat dann eben diesen Netflix-Film. Ja, dann vorletztes Jahr gemacht oder wann? Nee, 21 meine ich. Wie auch immer. Mathis van Heiningen, der Junior, wohlgemerkt, vollumständlich, der hat 17 Credits, hat eine Menge Werbung gemacht, so für Samsung und Heineken und 2020 dann nochmal einen holländischen Netflix-Film. Aber der hat eben 2011 die Möglichkeit gehabt, das Prequel zu The Thing zu machen. Und er selber ist halt Riesenfan von dem 80er-Jahre-Film. Also das Ding von Carpenter, das steht bei ihm sehr hoch im Kurs und hält er halt sehr in Ehren. Und das war eigentlich auch der Plan mit diesem Film, da ein Prequel zu machen, was du im Endeffekt als Double Feature mit The Thing angucken kannst. Und dann kamen die Studios, Alter. Und das ist wirklich so schade, ey, nie hätte ich lieber irgendwie mal einen Director's Cut von einem Film gesehen, wie jetzt hier bei dem. Weil das, was die Studios draus gemacht haben, das zerstört so viel von dem Film, der eigentlich in meinen Augen eine Menge Potenzial hat. Das ist echt bitter. Aber ja, also der hat geschätzte 38 Millionen gekostet und damit hatten die Studios natürlich was mitzureden. Und eigentlich muss man den Produzenten, die das Ding angeleiert haben, schon eine Menge Props geben, was die Universal dazu bekommen haben, überhaupt ein Prequel zu erlauben. Vor allem halt auch der Plan war, oder die Herangehensweise von Regisseur und Produzenten war eben, extra nur auf ein Prequel abzuzielen, weil die sagen, The Thing von 82 ist perfekt. Da jetzt ein Remake zu machen, wäre halt, wie sie gesagt haben, als würdest du auf die Mona Lisa ein Schnurrbart malen. Mhm. Also bestenfalls ein Prequel. Weil die halt gesagt haben, so die Herkunft von diesem Thing, um das es geht in The Thing, die ist nicht wirklich im Detail aufgeklärt und so, da gibt's halt noch irgendwie was, was man erzählen könnte.
Das ist ein guter Ansatz von der Produktion, zumindest nicht aufs Geld schielen, sondern sagen, das muss Sinn ergeben. Und,
ja, und deswegen auch der Plan des Regisseurs und der Produktion, das Ding vom Look her nahezu identisch an The Thing anzupassen von 82. Mhm. Weil Carpenters Version, wie die eben sagen, so, ey, das ist heilig, so, das ist jetzt gesetzt und genau so soll es idealerweise da noch aussehen. Die sind, weil die keine Grundrisse oder Baupläne hatten von den Sets von damals, sind die hingegangen und haben Kurt Russell so mit seiner Größe als Referenz genommen, um möglichst alles genauer nachzubauen, weil an einer Stelle in Carpenters Version gehen die ja dann auf diese norwegische Basis rüber. Mhm. Und hier, da spielt dieser Film. Also diese norwegische Basis, die da kurz besucht wird, hier, die steht hier im Zentrum. Der Film steigt allerdings damit ein, dass eine Paläontologin namens Kate Lloyd von unserer Hauptfigur Dr. Sander Halvorsen, wobei Kate Lloyd ist dann die Hauptfigur, aber eingeleitet wird das Ding von Ulrich Thomsen, der eben Dr. Sander Halvorsen spielt. Der kommt zu ihr, weil sie wohl sehr renommiert ist und wir haben nämlich zu Beginn gesehen, dass ein Team in der Antarktis auf etwas gestoßen ist, was da im Eis tief vergraben ist. Das hat ein Signal ausgesendet, dem die gefolgt sind und da sind die auf so ein Alien-Raumschiff gestoßen, was im Eis liegt. Mhm. Also wird die Kate Lloyd dazugeholt, um dieses Ding auszugraben, weil unweit von dem Raumschiff haben die etwas gefunden, was so aussieht, als wäre das eben ein Alien und offensichtlich aus dem Raumschiff stand. So, die schätzen, dass das da schon seit 100.000 Jahren liegt, weil es eben wirklich tief im Eis ist. Jetzt finden die aber da die Überreste von diesem Insassen, wollen das bergen und untersuchen. Das machen sie dann auch. Holen dann also so einen riesen Eisblock raus und das ist hier natürlich auch eine Hommage an The Thing from Another World. Sowieso ist auch hier die Figur von Ulrich Thomsen ist sehr schön an den angelehnt von damals. Naja, und dann graben die das Ding aus und bringen es zurück auf die Station. Und da schmilzt dann langsam das Eis und die nehmen vorher mit so einem Bohrer, bohren die tief in diesen Block in das Alien rein und nehmen so eine Gewebeprobe, die sie dann auch untersuchen und so weiter. Und dann feiern die erstmal, dass die jetzt ein Alien gefunden haben. Und währenddessen springt das Alien aber aus dem Eisblock raus und ist fortan natürlich frei unterwegs. Und wer den Carpenter-Film kennt, der weiß, dass diese Kreatur Dinge drauf hat, die es dann so ein bisschen tricky machen, dass man das ohne weiteres findet. Mhm. Ja, und so werden dann natürlich nach und nach hier Leute infiziert und
dezimiert.
Und dezimiert, sehr gut, ja. Naja.
Ich finde es ja cool, dass Ulrich Thomsen mitspielt, weil wenn man Banshee gesehen hat oder auch Festen und so, dann muss man den schon irgendwie mögen. Der ist schon.
Ja, gibt ein paar Leute, gut, die man hier mögen kann. Also Mary Elizabeth Winstead spielt ja Kate Lloyd. Dann gibt es natürlich auch noch ein, zwei Amerikaner auf dieser norwegischen Station. Carter wird von Joel Edgerton gespielt. Und Eric Christian Olsen, den könnte man auch kennen. Der hat jetzt zwar dann eher so fragwürdige Filme gemacht, wie irgendwelche dritten Teile von Dumm und Dümmer und so, solche Geschichten. Aber Christopher Heaview, den kennen wir, weil der bei Game of Thrones ziemlich präsent war und auch sonst irgendwie in recht vielen, vor allem skandinavischen Krimi-Formaten unterwegs ist, der Typ mit dem riesenroten Bart, wo ich mir auch gedacht habe, so.
Ach, der war da, mit der Zahnlücke.
Hat der eine Zahnlücke?
Hat schon sehr markante Zahnlücke,
ja. Ja, aber der war ja in dem Film, wo Liam Neeson hier den Schneepflug fährt, war der auch kurz dabei und so. Da habe ich mir auch gedacht, wenn der sich irgendwann diesen roten Bart abrasiert, ist er doch ohne Job.
Das ist so wie Jennifer Grey, nachdem sie sich die Nase gemacht hat.
Ja, genau. Ja.
Ist dasselbe.
Naja, und dann haben wir eben hier noch einen echt großen norwegischen Cast, was die Produktion sehr erfreut hat, dass das Studio die durchgewunken hat, weil da haben sie eigentlich mit gerechnet, dass das nicht passieren wird. Mhm. Aber zur Handlung ist es erstmal das. Also man kann ja dann schon davon ausgehen, wie das Ding weitergeht. Aber was wirklich schön ist, wenn du jetzt mal da diese Story in dieser norwegischen Station durchexerziert hast, wie das Ding dann ausgeht, bildet einen fast nahtlosen Übergang zu Carpenters Film. Also wirklich mit der Einstellung, ist fast so ein bisschen wie mit Rogue One und Episode 4.
Ah ja.
Das ist schon, also man merkt an sehr vielen Stellen, wie sehr die dem Film gerecht werden wollten von damals. Und die haben auch am Set wirklich mit Fotos von, also Screenshots vom Film von damals immer dabei gehabt und so. Also bis hin zum Creature Design, was anfänglich alles practical war. Mhm. Komplett. Da gab es, der Regisseur hat sich lediglich zu Beginn auf eine Sache breitschlagen lassen, wenn es um CGI geht, dass die Kreaturen an manchen Stellen erweitert werden. Mhm. Also sagt, wir haben hier die Animatronics und wenn es jetzt darum geht, dass da noch irgendwelche Tentakeln drumherum schwirren, dann kann das CGI sein, weil das kriegen wir halt animatronisch nicht gemacht.
Okay.
Aber das ist halt auch hier wieder, ne? Also 22 Puppeteers im Einsatz, die hatten richtig große Animatronics, mit denen hier gearbeitet wurde. Mhm. Ja, und dann eben kamen halt die Studios, die sich eingemischt haben und das war wirklich krass, weil der Regisseur hat dann eine Menge zugesagt, also in Interviews habe ich mich dann einiges zu durchgelesen und das ist halt wirklich übel. Er sagt, zwischenzeitlich musste er sich halt mit 8 verschiedenen Produzenten rumschlagen, die alle was anderes wollten.
Shit.
Und naja, also du, der hat sich danach halt wirklich ein Jahrzehnt nichts gemacht und hat dann eben auch öffentlich gesagt, so, ich mache nie wieder was mit amerikanischen Studios. So, das muss der absolute Horror gewesen sein. Naja, also es ging so weit, nur mal so, ne, die haben den Release um ein halbes Jahr verschoben, weil die mit dem Ergebnis so unzufrieden waren und dann noch Änderungen haben wollten und Dinge nachgedreht wurden, nachträglich CGI eingeführt, Dinge ersetzt und so, also komplett auf links gedreht, das Ding. Mhm. Deswegen, boah, es wäre so geil, hier so einen wirklichen Director's Cut zu sehen, wo wir die ganzen Practical Effects wieder drin haben, weil ganz viel wurde hier halt auch wirklich ersetzt, weil die Studios haben dann schon zum relativ frühen Zeitpunkt fingen die an mit Test-Screenings für ein Testpublikum, wo die sich dann natürlich immer das Feedback einholen. Naja, und das Feedback war halt bei wohl sehr vielen Menschen, das sieht aus wie ein 80er-Jahre-Horrorfilm.
Was andere wiederum gefeiert hätten, wenn da
wenn da die richtigen Leute im Testpublikum sind. Ach, Mann, aber wir wissen ja selber, dass das natürlich auch 2011, also ist das natürlich irgendwo nischig, wenn du sagst, ich bringe jetzt einen Film raus, der fühlt sich an wie ein 80er-Jahre-Horrorfilm. Also weißt du, weil The Thing war ja damals auch schon ein Flop. Und jetzt überzeug mal Universal davon, gib mir 38 Millionen, damit ich mich 1:1 an einem Flop orientiere. Mhm. Also natürlich haben da ein paar Leute was dagegen, aber es ist halt so schade für diesen Film, Alter. Naja, und dann haben die eben diese Test-Screenings gemacht. Die Leute sagen, sieht aus wie 80er-Jahre-Horror. Also kam die Entscheidung der Studios, dass die gesagt haben, hey, alles, was ihr da mechatronisch gemacht habt, wir ersetzen das alles durch CGI. Alter, und da hast du Shots drin. Und es ist wirklich krass, wie die CGI von 2011, wie scheiße die aussehen kann. So am Anfang, wo du noch so Mischformen hast von animatronischen Elementen und CGI, ist es auszuhalten.
Das geht
so,
auch, ja.
Naja, also auch schon wirklich nicht geil, aber so, dass ich dachte, okay, ja, kann man so machen, ist halt nicht schön. Aber dann wird's irgendwann richtig übel, Alter. Und gegen Ende, Alter, die haben doch den Arsch offen, Mann, was die aus diesem Film gemacht haben. Du hast da eine Sequenz, wo die dann, also dieses Raumschiff, was da im Eis ist, wird dann irgendwann wieder eine Rolle spielen und dann laufen die da so durch. Alter, die hatten dann so eine Creature, die designt, die da so hängt, was halt der eigentliche Pilot sein sollte von diesem Raumschiff, der da gestorben ist. Mhm. Und das haben die dann mit CGI, haben die da so schwebende Pixel drüber gemacht. Es aussieht wie so blau-beige Tetris-Steine, die dann da so im Raum rumschwirren, wo ich sofort dachte, Alter, was ist das denn? Das sieht so scheiße und wie so ein Fremdkörper aus. Das passt überhaupt nicht zum Look vom Rest. So, was soll denn das? Mhm. Also wirklich so, als hätte man nachträglich was geblurrt, aber halt da einfach so Tetris-Steine drauf geballert. Das sieht so kacke aus. Ey, ist wirklich, wirklich schlimm, Alter. Mhm. Ja. Das Ding ist, es ist schon im Ansatz, hätte man es eigentlich erahnen können, weil als Autor ist hier Eric Heiserer gelistet. Und das ist kein schlechter Autor, der hat 13 Credits hier Oscar nominiert für Arrival, also schon auch gute Filme geschrieben, wobei der ja auch basierend auf einem, ich meine, der war Oscar nominiert für adaptiertes Drehbuch. Mhm. Trotzdem natürlich noch als Autor gelistet hier, weil es da auf seinem Stoff basiert, John W. Campbell Jr. So, jetzt hatten die ursprünglich einen anderen Autor, der das geschrieben hatte. Und zwar Ronald D. Moore. Der hat das 2009 geschrieben und dann kamen eben die Studios an und haben gesagt, das Ding muss überarbeitet werden, so, es muss umgeschrieben werden, also haben sie Eric Heiserer dazu geholt. So, da war natürlich Ronald D. Moore einigermaßen frustriert. Spannenderweise ist der dann halt danach abgezogen und hat 2014 Helix mitgeschrieben und produziert.
Die Serie, okay.
Die Serie, mhm. Wo er gerade auch die erste Staffel in der Antarktis in der Isolation spielt, auf einer Station, wo sich ein Virus ausbreitet, wo sie dann hart gegen angehen müssen. So. Und ich habe ja gerade die erste Staffel Helix übelst gefeiert, Mann. Und es ist halt, es greift total diesen Feel von The Thing auf. Und es ist so bezeichnend, dass der Autor dann irgendwie das gemacht hat. Und jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass das Drehbuch hier das Schlimmste ist, weil es ist wirklich, also meilenweit vorne ist hier die CGI, die diesen Film ruiniert. Weil du siehst, so bei manchen Einstellungen siehst du halt auch, wie sehr die sich an dem Original orientiert haben. So allein wie der Husky aussieht, um es den dann da auch geht und so. Also ey, wirklich, so, es gibt so schöne und viele Details.
Weil die Ansätze sind cool, aber dann wurde es vom Studio ruiniert.
Es wurde so verrupft und es zerstört so vieles von dem Film. Es ist wirklich übel. Weil du siehst ja, am Anfang hast du ja auch noch so, als das erste Mal dann, also so den ersten Toten gibt, schnappen die sich ja dann an kurzzeitig dieses Alien und wollen es auseinandernehmen und da siehst du dann diese Leiche in diesem Alien drin. Mhm. Und das ist halt alles Maske. So, es ist voll geil gemacht und das, wo du auch wirklich siehst, wie viel Detailliebe da drin steckt, weil es sich dann halt auch da wieder an ganz vielem orientiert, was man aus The Thing kennt und sowieso ist die Figur von Mary Elizabeth Winstead schon irgendwie, die mutet sehr nach Ripley an, was ich dann auch nachgelesen habe, was auch so beabsichtigt war, also damit die Figur halt nicht einfach irgendeine generische Frauenfigur ist, weil das war die Auflage des Studios tatsächlich. So, Hauptfigur muss weiblich sein, weil ihr irgendwie Russell hattest im Alten und ja, so als Pendant. Aber das hatte halt zur Folge, dass dieser Film kurzzeitig auf der Shortlist für Best Make-up war.
Okay.
Für die Oscars. Ja. Und dann wurde er aber halt zum Release ja natürlich nochmal hart überarbeitet und das ist auch halt auch bitter, weil dann natürlich auch viele der Puppeteers oder so der Creative Director in der Abteilung halt gesagt hat, so hey, wir hätten auch einfach Designs einschicken können und zu Hause bleiben können. Hm. Wenn das dann eh alles durch CGI ersetzt wird, ist affig, dass wir uns da überhaupt die Arbeit gemacht haben. Ist auch, ne? Also und wie schade, deswegen, ich würde so gerne so einen Director's Cut sehen, ohne diese überholte CGI, die sie dann da drauf geballert haben.
Das wäre wahrscheinlich dann auch eher für die Fans.
Das könnte richtig geil sein. Weil ich finde, so was der stimmungsmäßig aufmacht über die ersten zwei Drittel des Films, das funktioniert für mich voll gut. Weil das ist natürlich sehr ähnlich zu dem Carpenter-Film. Mhm. Und das, ja, irgendwie funktioniert das so. Die Stimmung, die geht auf. Aber dann kannst du irgendwann halt nicht mehr drüber hinwegsehen, was das Creature-Design angeht. Und dann wird's nasty. Naja. Ach ja, das ist echt wirklich schade, weil ich finde gerade, was so die Detailliebe angeht und was sie sich eigentlich vorgenommen hatten und so, ich hätte es gerne gesehen. So wie der Regisseur sich das erträumt hat.
Ja, da gehörst du wahrscheinlich nicht alleine zu dieser Riege.
Guck mal, das geht sogar so weit, an einer Stelle haut Joel Edgertons Figur so eine Axt in die Wand. Mhm. Sie sagt dann, fass sie nicht wieder an, weil dann Blut dran ist. Und diese Axt sehen wir später in The Thing, als die eben auf diese norwegische Station gehen.
Ach, wie geil.
Weißt du, also die haben sich wirklich Gedanken gemacht. Mhm. Und so ist es wirklich bitter, ey. Und es ist beeindruckend, wie scheiße CGI von vor 13 Jahren aussehen kann. Mhm. Wirklich krass. Ja, und zumindest sind sie in einer Sache treu geblieben, was The Thing angeht, nämlich das Einspiel. Das war nämlich genauso ein Flop. Aus diesen 38 geschätzten Millionen sind gerade mal 31,5 geworden. Mhm. Witzigerweise war dann die Kritik von allen Kinogängern, die sie sich so einholen konnten, surprise, surprise, die CGI ist ganz schön schlecht. Und sehen unfertig aus, vor allem die Effekte. Das ist halt, ja. Und das, nachdem sie den Release dann schon ein halbes Jahr verschoben hatten, ne? Also, mhm, ja, ätzend, wie es manchmal laufen kann. Und irgendwo dann auch verständlich, dass so ein Regisseur dann sagt, ey, verfickt euch doch alle, Alter, so will ich keine Filme mehr drehen.
Ja, versteht man. Aber es ist schon interessant, weil ich meine, Leute, die keinen Podcast hören, die nicht den Hintergrund hier anhören von diesem Film, so, die gucken halt den Film. Und ich habe hier auch Dennis' Review gerade aufgerufen.
Ja, und was ist dann? Dann machst du den Regisseur dafür verantwortlich.
Machst den Regisseur dafür verantwortlich, sagst, nee, der Film ist scheiße, die CGI ist scheiße, aber warum die CGI scheiße ist, hat eben vielleicht auch hier eine Bewandtnis. Und das weiß man nicht.
Ja, weil die CGI nicht die Entscheidung des Regisseurs war. Ganz einfach. Wenn du einen Film so anlegst, dass du sagst, ich will, dass der aussieht und sich anfühlt wie The Thing, damit du die im Idealfall hintereinander weggucken kannst.
Klar.
Also das kannst du ja nicht ansatzweise anbieten, die Dinge hintereinander wegzugucken, jetzt so wie es aussieht.
Nee, nee. Die haben es halt versucht, allen recht zu machen, weißt du, dieser neuen Generation und der alten Generation.
Ja, das natürlich. Fucking Testpublikum, Alter. Das hätte ja eine Genre-Perle werden können, das Ding. Mhm. Wenn du da so einen krassen Carpenter-Fan hast, der sagt, ich mache hier die Riesen-Hommage an ihn und versuchen, Prequel zu erzählen. Es gab ja auch noch, also es gab natürlich auch noch zusätzlichen Stoff, so was die gefilmt haben, um eben mehr über die Aliens zu erzählen. Also wie der aus dem Raumschiff rauskam, was dann passiert ist und so, bis der dann in diesem Eis gelandet ist. Mhm. Weil der ja außerhalb des Raumschiffs ist. Solche Sachen. Also, weil das ja auch irgendwo, also das, was Carpenter da draus gemacht hat, das ist ja eigentlich ein wahnsinnig spannender Organismus. So, was dieses Alien, was das kann. Mhm. Na, also dieses Adaptieren.
Ja, klar.
Supergeil. Ja, wollten die eine schöne Vorgeschichte erzählen und dann wurde es auseinandergefickt. Mhm. Echt bitter. Ja, warum hat Dennis was Spannendes geschrieben?
Ja, was ist spannend? Also, der hat ihm, ich habe mal so geguckt, wie der wegkommt. Und ein paar konnten tatsächlich über diese CGI, über dieses Remake halt hinwegsehen, so über die Mankos. Andy war ja auch einer davon, der gesagt hat, der war überrascht, wie gut der ist, so als Sequel des ursprünglichen The Thing, den er total mag. Kalle ist hier mit 3,5 Sternen drin, der ein großer Comic-Fan ist und Fan der 80er und so. Das heißt, die haben sich daran nicht gestoßen. Dann gibt es halt Leute wie Erik und Dennis und Co., die geben halt hier 2 Sterne. Und Dennis hat dazu geschrieben, eigentlich ist ein Großteil dieses Prequels relativ sinnlos, da die komplette Exposition für Kenner des Carpenter-Films überflüssig ist. Der Cast hätte durchaus Potenzial, ein gutes Sequel zu tragen, allerdings hat man sich hier für keinen besonders reizvollen Ansatz entschieden. Und dann kommen noch ganz schlimme CGI-Effekte obendrauf, die einen dann komplett aus der Atmosphäre werfen. Eine vertane Chance. Und das eben das, was ich meine. Er sieht halt die schlechten CGI-Effekte, weiß aber nicht warum.
Ja, aber er verurteilt ja schon den Ansatz, den ich wiederum sehr gut finde.
Den magst du wiederum, ja.
Na, weil das sagst du ja auch. Natürlich wäre es irgendwo interessant gewesen, zu wissen, wie ist dieses Thing überhaupt dann auf der Station gelandet in der Carpenter-Version.
Ja, ja, auch dass die sagen, die wollen nicht auf das Erbe pinkeln, sondern gehen das eher liebevoll an, so, weißt du? Und ja, wollen gar nicht irgendwie da die Geschichte weitererzählen, sondern erzählen halt eine fiktives Prequel, das finde ich schon mal nicht dumm.
Finde ich super.
Ja. Hermann 1,5, Erik 2 und so. Also der kommt schon bei vielen schlecht weg, aber bei den meisten ist er hier, glaube ich, so bei 3 Sternen, also irgendwo, dass man sich so in der Mitte einpendelt, dass sie sagen, ja, den geht schon irgendwie.
Ja, also über 2/3 des Films hätte ich das auch echt gut gefunden. Mhm. Oder zumindest so, dass ich sagen könnte, ja, mit den paar Sachen könnte man leben, aber dann wird es wirklich wild. Mhm.
Ja, das wird ja was beim Rand.
Ja, sorry, aber so war meine Erfahrung hier.
Das ist leider eine ziemliche Herausforderung, weil die Frage ist jetzt, ja.
Ja, wie stark fällt das ins Gewicht?
Wie stark fällt das ins Gewicht und wie sehr bewertest du jetzt den guten Ansatz?
Ja, Ansatz super. Und CGI fällt stark ins Gewicht, kann ich sagen.
Ausführung nicht so geil.
So, also ein Spiel habe ich schon genannt. Punkte könnte ich nennen.
Ja. Also gerade wenn du sagst, so, weißt du, du würdest halt gerne diesen Director's Cut sehen. Wenn du den gerne sehen würdest, dann muss ja irgendwas an diesem Film.
Ja, ja, das sag ich. Ich sag ja, es hat wirklich Potenzial. Mhm.
Schwer. Na gut, gucken wir mal. Dann lies mal die anderen Punkte vor.
6,2 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 49. Letterboxd 2,7. geht eine Stunde 43 übrigens und ist zum Glück immerhin noch Rated R. Das war nämlich auch so ein Ding, ne? Also die Studios haben dann auch in dieser Phase von April bis Oktober, wo sie das Ding verschoben haben, haben die drauf gedrängt, schneidet auch mal eine Version, die wir als PG-13 rausbringen können.
Na super.
Alter, wo du denkst, was wollt ihr denn mit diesem, was wollt ihr diesem Film noch antun, Alter? Das war, also, das ist dann halt so weit entfernt von dem, was der Regisseur und die Produktion damit machen wollten.
Und die Fans vor allen Dingen. Also, welche Fans von The Thing wollen das sehen?
Ja, eben.
Ja. Wieder die falschen Leute am Hebel.
Ja, bitter. War gut, das war mit bei dem Budget, ne? Logisch, haben wir schon gesagt. Da dürfen Leute mit reinreden.
Ja, ist wirklich schwer. Ich sag 5,5.
Ah, das ist doch nah dran. Ich bin bei 5.
5?
Ja.
Okay. Na gut. Hätte schlimmer ausgehen können.
Ja, ja, voll. Also, siehst du? Ging doch.
Ging doch, siehst du. Klopft er mir auf die Schulter.
Oh, I see. You're making fun of me.
Was?
So einer.
Ja, möchtest du mich verarschen?
Mein neues Lieblingssample.
Ja, das gefällt dir.
Ja, Mann.
Den habe ich in der nächsten Episode. Den Elias aus Märzengrund, lustigerweise.
Den Schauspieler, oder
ja.
Was? Ach so. Ja, den Jungen oder den Alten?
In total, nee. Also der Alte, aber ein Jung. Wo ich dachte, Alter, die Zahnlücke so. Und so, das kenne ich doch. Die Stimme.
Johannes Krisch. Nee,
Johannes Krisch, ja.
So.
Hab ihn erkannt.
Jetzt wieder du.
It's always the same. You talk, I sleep.
Ich mach weiter?
Ja, ist doch gehört.
Ich dachte diesen Sample. Ich dachte, der hat eine andere Bewandtnis, aber okay, ich war ein bisschen irritiert.
Hast wieder nicht zugehört.
Doch, aber
okay.
Ich habe das schon verstanden. Dann drückst du auch gerne mal ein Sample, um Zeit zu überbrücken.
Ach so, ja, ja. Nö, das war ja hier schön aus Opening Night.
Diesmal nicht. Opening Night, okay. Und ich habe auch was gelernt, weil ich mir eine John Cassavetes-Doku angeguckt habe, 1,5 Stunden über sein Schaffen und fand es großartig.
Geil.
Sie heißt Jenna. Jenna Rollins.
Ach, sie heißt Jenna Rollins?
Ja.
Das ist ja interessant.
Wir haben sie die ganze Zeit Gina Rollins
ja. genannt,
aber sie heißt Jenna.
Ja, weil natürlich so wie Gina Davis, ne, schreibt sich halt genau gleich.
Ja, ja.
Das siehst du, spannend.
Obwohl Gina Davis wird, glaube ich, mit 2 E geschrieben, da ist der Unterschied.
Wirklich?
Ja, ja. Gina Davis mit Doppel E geschrieben.
Bist du sicher?
Ja, ja.
Ja, dann, okay, nee, dann schreibt sie ja doch nicht gleich. Na gut, ich dachte, die würden gleich geschrieben.
Nee, schreibt sie nicht identisch. Und es gab halt auch Interviews, wo Peter Falk neben ihr sitzt und spricht ja die ganze Zeit Jenna an und so hin und her und Jenna okay. My Dear und so. Und ich gedacht, okay, wir sprechen die ganze Zeit falsch aus.
Gut zu wissen.
Ja, wieder was gelernt.
Jenna Rollins.
So, jetzt kommen wir zu meinem Losfilm aus der 10er-Ziehung, nämlich zu meinem letzten. Dann bin ich durch mit der Geschichte. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich vor dir fertig bin.
Stimmt, ja. Ich habe noch 2.
Du hast noch 2, ich bringe jetzt mein letztes und das geht an Nils im August 2023 reingeworfen und das ist der Film Arena der Cowboys, in Deutsch The Lusty Man im Original aus dem Jahr 1952, ein Schwarz-Weiß-Film.
Arena der Cowboys?
Ja, von Nicholas Ray und von dem hat Nils schon mal einen Western reingeworfen, von dem ist nämlich Johnny Guitar.
Ach.
Von dem ist aber auch, denn sie wissen nicht, was sie tun, also auch ein großer Film, Nicholas Ray durchaus ein paar. Bekannte Filme schon in seiner Filmografie drin. Und das ist kein Western, wie der Titel vermuten lässt, sondern es geht um die Rodeo-Szene. Und das Messen bei Wettbewerben in dieser besagten Szene, in Bullenreiten, Rodeo auf sehr wilden Pferden, Kälber mit dem Lasso einfangen und sowas. Und um es mal vorab zu nehmen, das trübt mir natürlich den Spaß ein bisschen mit Zuschauen, weil ich es nicht cool finde, dass so kleine Kälber gejagt werden und man dann vom Pferd irgendwie auf diese Kälber raufspringt und die dann irgendwie so zuschnürt und so. Das finde ich
ach,
halt so.
Echt?
Ja,
das ist doch sonst kein Problem für dich, wenn Tiere gequält werden in irgendeiner Form.
Nee, wenn die erschossen werden, ist kein Problem. Aber wenn die gequält werden, finde ich das schon scheiße.
Was? Wirklich?
Nein, das war ein Witz. Doch, ich gucke mir das nicht gerne an. Natürlich nicht. Also ich kann, nee.
Nein, das ist ja ein Unterschied zwischen, ich gucke mir das gerne an oder es stört mich.
Ja, du verstehst das falsch. Ich habe das, glaube ich, mal im Kontext gesetzt, weil ich der Meinung bin, wir haben mal drüber diskutiert, zum Beispiel bei dem, hier, You Don't Like the Yabba, hier bei dem, wie hieß er denn, Alter, der australische Film.
Ja.
Mit den Kängurus und so. Und da habe ich den Film verteidigt, weil ich der Meinung bin, dass das in den 60ern, 70ern mit dem Tierschutz halt nicht so ernst genommen worden ist. Und ich kann es nachvollziehen, dass das nicht ernst genommen worden ist und dass die Tierschutzgeschichten alle erst später dazu kamen.
Ja.
Aber diese Rodeo-Szene, die hier beleuchtet wird, das wird ja nach wie vor so gehandhabt. Und die werden ja nach wie vor, werden ja zur Unterhaltung irgendwelche wild gewordenen Stiere in die Arena gejagt und so weiter und so fort. Also das da hat sich auch ehrlich gesagt wenig getan in der Szene.
Okay.
Finde ich nicht geil.
Ja, aber ich verstehe nicht so richtig, warum es für dich als Zuschauer einen Unterschied macht, ob das was ist, was jetzt mittlerweile abgeschafft wurde oder ob das immer noch so betrieben wird. Weil, also nur weil es abgeschafft wurde, ist es deswegen doch nicht leichter anzugucken.
Was meinst du jetzt?
Nee, du hast ja den Vergleich mit den Kängurus gebracht. Mhm. Du sagst, das ist mittlerweile was anderes.
Nee, ich habe...
Du sagst, der Tierschutz, da hat sich was getan.
Richtig.
Ja, und warum macht das die Seherfahrung für dich leichter?
Nicht die Seherfahrung wird dadurch leichter gemacht. Aber ich kann verstehen, dass die damals Filme so gedreht haben, dass die da noch keinen großen Wert drauf gelegt haben, ob da jetzt ein Pferd umkommt bei so einem Historienfilm. Oder
ja,
so.
Ja, ist so klar. Kann
trotzdem
ich auch
gucke ich mir das natürlich nicht gerne an. Also das sind ja zwei Paar Schuhe.
Okay, nee, nur weil du, ich also kann mich nicht erinnern, dass du das schon mal als so einen Punkt aufgeführt hast, der negativ für einen Film wirkte, wenn da Tiere gequält werden. Also dass du
na logisch habe ich das schon mal negativ aufgeführt.
Ja, außer halt in der einen Doku, wo es explizit darum geht.
Nein, wir hatten die Schildkrötenszene, wo die Schildkröte auseinandergenommen wird in dem japanischen Film hier. Hier in dem, wo es um die beiden Köche geht, die da ihr Restaurant aufmachen. Wie hieß er denn, Mann? Chunking Express? Nee, es war nicht Chunking Express. Nee,
war das Tampopo?
Tampopo, nee, ja. Genau, Tampopo, wo er die Schildkröte halt auseinandernimmt, eine lebendige, wo ich gesagt habe, das fand ich auch grausam. Fand ich nicht cool für einen Film.
Aha. Okay, ja, cool.
Insofern.
Ja, kann ich verstehen.
Finde ich auch diesmal nicht geil, das zu sehen, aber ist ja auch egal. Das ist halt die Szene, wo der Film spielt und der Hauptdarsteller heißt McLeod hier in diesem Film. Und das ist einer der Stars dieser besagten Szene. Mittlerweile ist er im Ruhestand, braucht aber Kohle, ist ein bisschen runtergekommen.
Du bist jetzt Highlander.
Ja, genau, McLeod, ja, das kann nur einen geben. Und der nimmt den jungen Nachwuchsreiter Wes Merritt unter seine Fittiche. Der will nämlich Karriere machen in der Rodeo-Szene. Und McLeod übernimmt für ihn so die Anmeldung, trainiert ihn, kassiert die Hälfte seiner Preisgelder.
Die Hälfte?
Ja,
das 50%
geht an ihn.
Okay.
Und Merritts Frau Louise will aber, dass ihr Mann sich halt dieser Gefahr halt nur aussetzt, bis die beiden halt Geld zusammen haben für eine Farm. Mhm. Das ist der Plan.
Okay.
Doch ihr Mann Merritt hat halt so ein bisschen jetzt gekostet weil der wird relativ schnell erfolgreich in dieser Rodeo-Szene und er kostet jetzt halt von Ruhm, von Ehre und von Cash und das gefällt ihm. Und deswegen haben die irgendwann das Geld für die Farm zusammen, aber er denkt noch lange nicht ans Aufhören, sondern hat halt null Bock auf Ruhestand und auf Farmleben, sondern will halt so sein Fame weiter ausleben.
Mhm.
Und dieses Triumvirat aus diesen drei, aus diesem Trio, die hier im Zentrum stehen dieses Films, das wird getragen von sehr hochkarätigen Schauspielern. Weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in diesem Podcast, aber wenn du mich so nach den besten 10 Schauspielern aus der Filmhistorie fragst, von der Golden Era damals, weißt du, aus den 40ern, 50ern, 60ern, dann ist definitiv bei mir in dieser Top 10 Robert Mitchum drin.
Okay.
Und Robert Mitchum spielt Jeff McLeod und ich finde, er ist ein super krasser Charakter, er ist ein geiler Typ und spätestens wenn du die Nacht des Jägers gesehen hast, dann weißt du, was für ein krasser Schauspieler er ist.
Der fehlt mir noch.
Er fehlt dir noch. Mhm. Und der spielt Jeff McLeod, diesen alten, zur Ruhe gesetzten, der jetzt nur noch im Hintergrund fungiert.
Ja, aber der den Jungen ja managt und daran scheinbar auch gut verdient.
Der den Jungen managt, richtig. Und der Junge, der gemanagt wird, wird gespielt von Arthur Kennedy. Der spielt Wes Merritt. Auch schon 5-fach Oscar nominiert, war auch schon bei Lawrence von Arabien dabei und so, also bei großen Filmen. Und ebenfalls 5-fach Oscar nominiert und sie hat wiederum einen Oscar mit nach Hause gebracht. Die Frau an seiner Seite, nämlich Louise Merritt, die Ehefrau, Susan Hayward.
Die kennt man.
Die kennt man. Super bekannte Hintergrundgeschichte übrigens. Die ist mit 57 relativ jung an einem Gehirntumor gestorben. Und es wird gemunkelt, das habe ich gar nicht gewusst, die Story, dass sie sich das in so einer radioaktiven Umgebung bei einem Dreh von einem Film 1956 zugezogen hat. Weil nämlich 6 andere, die beteiligt waren an diesem Film, starben später alle an Krebs. Einer davon war John Wayne übrigens, der die männliche Hauptrolle in dem Film hatte. Und da war Susan Hayward auch dabei. Und der Regisseur, die sind alle halt irgendwie...
Naja, aber dann innerhalb von einem Jahr? Also dann müsste es doch dann Crewmitglieder geben, die genauso schnell irgendwie gestorben sind.
Nee, es muss ja nicht schnell passieren. Es kann ja bei jedem anders...
Ja, aber es war doch scheinbar in ihrem Fall So, wenn du sagst, jetzt 56 den Film gedreht und 57 ist sie gestorben.
Welcher Film? Ach so, der Film. 56, ja. Nein, die ist mit 57 gestorben, nicht 1957.
Ach so. Sie ist mit 57 gestorben. Jetzt habe ich erst
geschnallt, was du willst. Sie ist mit 57 gestorben. Das hat noch Jahre gedauert.
Ach, okay. Und das wird auf irgendeine Radioaktivität zurückgeführt, ja?
Ja.
Weil die da, haben die da in irgendeiner Teststation gedreht oder was war?
Auf jeden Fall wurde da radioaktive Strahlung gemessen in dieser Umgebung, Alter, wo dieser Film gedreht worden ist. Und inklusive Regisseur John Wayne und so, alle irgendwann an Krebs dann.
Wow. Okay.
Schon krasse Story. 57 ist ja jetzt auch kein krasses Alter.
Nee, ja. Und das ist wahrscheinlich auch nicht das Erste, was du machst, ist die Location auf Radioaktivität zu untersuchen.
Richtig, war wohl aber da bekannt und das ist allgemein, das macht die Sache auch
so
ein bisschen,
ja, geil,
bisschen prekärer.
Ach, so ein bisschen Radioaktivität, das können die ab.
Können die ab, ja. Müsst ihr durch, ihr seid Schauspieler.
Ja, eben.
Ja, es gibt ja 6 Drehbuchcredits von den Autoren. Einer der Autoren übrigens, Horace McCoy, ist der Autor der Originalvorlage von They Shoot Horses, Don't They? Den wir hier hatten.
Mhm.
Was ja auch ein großartigen Film zutage gebracht hat und das ist zumindest einer der Autoren, den ich jetzt hier noch erwähnen wollte von diesen 6. Und The Lusty Man, Arena der Cowboys, ist auf jeden Fall ein guter Film. Das ist so ein bisschen so diese Success-Story, dass einer so ein bisschen sehr abdriftet und hängt dann auch so mit eher Frauen rum, so auf diesen Partys, die halt mehr Fun sind als die eigene Ehefrau.
Natürlich.
Weißt du, das gehört natürlich auch zu dem Fame dazu. Und es ist natürlich ein bisschen eingestaubt, dass die Frau da nichts dagegen tut, außer jetzt die Frau da zurechtzuweisen und ihr einen Arschtritt zu geben oder zu sagen, so lass die Finger von meinem Mann, anstatt den Mann jetzt anzuscheißen. Das heißt, der wird eigentlich nie irgendwie in Verantwortung gezogen, sondern es geht halt immer nur gegen sie. Ist nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also das Frauenbild, was hier gezeichnet wird, ist natürlich so die Frau, die sich Sorgen macht um ihren Mann beim Rodeo und den halt beschützt, wenn irgendwelche Flusis da um ihn rumschwirren.
Da wiederum hast du wahrscheinlich nicht so viele Probleme mit.
Da habe ich kein Problem mit, weil das ist immer noch das serbische Frauenbild im Jahre 2024. Ja, insofern kann ich da mit dieser zeitgemäßen Darstellung gut leben. Ist gut gealtert. Ein gut gealterter Film.
Okay.
Ja, ansonsten ist der schon gut und kurzweilig über diese 113 Minuten. Also wie gesagt, die Rodeo-Szene an sich finde ich halt ein bisschen befremdlich und so.
Mhm.
Halt so, ein, weißt du, so diese wahren Männer zu zeigen, aber krasse Momente. Also wo du halt wirklich siehst, dass einer von einem Pferd irgendwie begraben wird oder so, weißt du, dass sich das Pferd noch irgendwie rauflegt beim Fallen und so.
Oh shit.
Und würde mich nicht wundern, dass hier irgendwelche Verletzten auch beim Dreh hervorgebracht worden sind. Also du siehst schon, dass getrickst worden ist, was die Hauptdarsteller angeht.
Mhm.
Du siehst halt, dass die schon auf dem Pferd oder je nachdem auf dem Rind halt reiten, wenn es halt noch in der Kabine drin ist, aber wenn es halt rausgelassen wird, siehst du halt nur so Weitwinkelaufnahmen. Und dann aber so im Nachshot siehst du halt nur den oberen Teil, weißt du, wie die halt so tun, als wenn die so Rodeo reiten. Aber dann, wenn die Kamera wieder weit nach hinten führt, dann siehst du, okay, das kann nicht Robert Mitchum oder Arthur Kennedy, ist keiner von den beiden, sondern das ist halt ein professioneller Rodeo-Reiter.
Mhm.
Aber logisch, das verzeiht man den Film, da waren ja keine Spezialeffekte oder so im Spiel oder wir sind ja im Jahre 52. Da kann man das noch nicht so tricksen, dass man sagt, das ist jetzt hier 1:1, so dass es aussieht, als wenn die da selber drauf reiten. Und ist schon krass, was die da teilweise machen, wenn der so einen wild gewordenen Stier halt irgendwie, wenn der die halt aufspießt und so durch die Luft schleudert, denkst du so, okay, alles klar, das wurde halt wirklich damals so gemacht, so, das sind halt keine Tricks, sondern das sind schon Momente, die da auch so gedreht worden sind, das ist schon hart. Ja, und das ist The Lusty Man, Arena der Cowboys und ist cool, ist ein guter Film, definitiv, hat auch einen interessanten Verlauf, hat ein sehr interessantes Ende und ja, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, dass Jeff und Wes dann auch irgendwie direkte Konkurrenten werden im Laufe des Films.
Hm.
Darauf führt das Ganze dann hinaus. Also erstmal so der Mentor und dann widersetzt sich der Schüler dem Mentor und dann ist das natürlich der Anfang vom Ende.
Hm. Okay.
The Lusty Man, Arena der Cowboys. 113 Minuten, 52 Punkte. IMDb 7,3, hat keinen Metascore und Letterboxd ist bei einer 3,9.
3,9?
Mhm.
Alter, das ist richtig gut. Hm, das ist jetzt gar nicht so einfach, weil es natürlich für mich schwer ist zu wissen, wie sehr das ins Gewicht fällt. Das, was du hier auszusetzen hast.
Das ist deine Einschätzung.
Ja. Ich sag 7.
7,5.
Ah, oh, fuck. Ich hab's geahnt. Aber gut.
7,5.
You win some, lose some und so, ne?
Ja, ja. Genau das. Also es fiel nicht allzu sehr ins Gewicht, aber ich hätte es cooler gefunden, wenn das jetzt so ein Boxerfilm oder so gewesen wäre. Jetzt mal. Also so, ich habe mir das angeguckt und konnte das natürlich akzeptieren im Zeichen der Zeit und in der Handlung und so, und war das für mich in Ordnung. Es ändert für mich nicht, dass das ein guter Film ist. Hm. Aber bei den Szenen direkt dachte ich so, oh, die armen Kälber und so. Fand ich schon nicht geil.
Okay.
Gut.
Trotzdem 7,5 ist ja gut.
Ja, 7,5, danke Nils. Kannte ich nicht. Mein Film aus Nicholas Ray Filmografie aufgeholt.
So, nächster Supporter kommt zum Zug.
Ja, nächster Supporter, Olli.
Ja.
Dein Auftragsfilm für diesen Monat.
Liebe Grüße dahin.
Den bringen wir auch noch.
Und das war auch ein Film, den wir, glaube ich, beide auf der Watchlist hatten.
Genau.
The Kid Detective.
Richtig, hatten wir beide auf der Watchlist. Aus dem Jahr 2020.
Ein kanadischer Film. Und jetzt müssen wir erstmal Punkte raten. Mhm. Ich habe vorhin angefangen, deswegen würde ich sagen, fängst du an.
Ich sag 6.
Mhm. Ich habe mir 6,5 aufgeschrieben für dich. Mhm. Das ist lustig, weil da klingt ja beides nicht so begeistert.
Nicht, was die Einschätzung angeht. Ob das Ergebnis da in die Richtung geht, das werden wir sehen.
Ja, klar.
Also erstmal, der Regisseur und Autor war Evan Morgan. Mhm. Das ist, glaube ich, sein erster und einziger Langfilm, den er bis jetzt in seiner Filmografie hat.
Ja gut, 4 Credits, davon 2 Kurzfilme, ein Musikvideo. Also ja.
Noch nicht allzu viel.
Erster Langfilm.
Aber cool finde ich natürlich, dass er mein OC California Buddy Adam Brody mal in der Hauptrolle, dass der mal in der Hauptrolle zu sehen ist, weil ich habe ihn natürlich immer wieder gesehen bei The League und bei Shazam und Co. Mhm. Aber ich sehe ihn selten, ehrlich, so im Zentrum.
Ja.
Und das finde ich schon ganz cool, dass wir hier einen Film haben, wo er die Hauptrolle ist. Und wir erleben halt Abe Applebaum, das ist der Charakter der Charakter, den er in diesem Film spielt, am Anfang des Films in seinen Golden Years, und die sind diesmal sehr, sehr früh dran, weil er ist circa 10 Jahre alt und ist besagter Kid Detective aus dem Titel. Er wird in seiner Kleinstadt Willowbrook halt super prominent als kleiner Bursche, der so Fälle löst und der so lokale Sachen halt irgendwie auflöst. Der löst so Fälle von verschwundenen Münzgläsern, so eine Sachen. Also so kleine Delikte werden halt von ihm immer aufgelöst und wird dann immer gefeiert von den Nachbarn und von den Locals. Mhm. Er wird von allen gegrüßt, er bekommt lebenslang Eis umsonst in der Eisdiele und kriegt sein eigenes Büro im Rathaus. Und dann passiert etwas, als er 12 Jahre alt wird, verschwindet seine beste Freundin und Assistentin bzw. Sekretärin Gracie. Mhm. Und ist nicht mehr auffindbar. Und das ist so dieser Knackpunkt, wo es leicht bergab geht. Und dann gibt es einen Zeitsprung in die Zukunft zum 32-jährigen Abe. Der Fall damals hat ihn halt gebrochen und hat so ein bisschen an ihm genagt, weil der ist nicht mehr der gut gelaunte 12-Jährige von damals, sondern er ist komplett runtergekommen, trinkt eine Menge, nimmt Drogen. Und die Fälle bleiben auch aus. Der wohnt mit einem Typen irgendwie zusammen in so einer WG und ist ziemlich abgebrannt. Kriegt auch die ganze Zeit von seinen Eltern Vorwürfe, so, dass er mal irgendwie was aus seinem Leben macht. In der Rückblende haben wir noch gesehen, wie stolz die Eltern auf ihn sind und dass sie sagen, hey, ich find's so gut, dass du dich hier so der Gerechtigkeit widmest und dass du dich da so reinkniest und so. Ja. Und jetzt heißt nur so, Alter, komm, du und dein Detektivscheiß, so, was machst du da? Und kriegt auch immer wieder auf die Fresse von einem Ex-Highschool-Kollegen, den er fälschlicherweise beschuldigt hat und der, glaube ich, im Laufe des Films, das können wir, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn wir, glaube ich, im Laufe des Films auch aufweisen, Junge, der Bursche, den du die ganze Zeit irgendwie beschuldigt hast, der war es nicht. Und das nimmt dem auch so übel, dass er ihm auch ständig auf die Fresse haut, immer wieder in regelmäßigen Abständen. Aber er holt sich immer noch sein Gratis-Eis in der Eisdiele.
Naja.
Auch mit 32, wird aber von dem Eisverkäufer nicht mehr so freundlich empfangen und begrüßt wie damals, sondern da ist es noch nicht schon wieder der. Und dann passiert etwas. Caroline kommt in sein Büro. Mhm. Das ist eine Highschool-Schülerin und ihr Boyfriend Patrick Chung wurde tot am Fluss gefunden. Und sie beauftragt den ehemaligen Kid-Detective Abe Applebaum, sich diesem Film zu widmen und rauszufinden, was da passiert ist.
Ja, weil die Polizei nicht weiterkommt.
Ja.
Und er für sie mal so einen kleineren Fall gelöst hat. Ich glaube, da ist irgendein Silberarmband verschwunden und der hat das irgendwie in unter einer Stunde wiedergefunden. Mhm. Deswegen hat sie ihn in guter Erinnerung und will jetzt seine Hilfe. Kriegt er natürlich auch mit, dass er nicht mehr so ganz auf der Höhe seines Schaffens ist. Mhm. Ja, und vor allem machen sich die Eltern halt ganz schön Sorgen um ihn.
Ja, ich, also was ich ganz cool und ganz charmant fand an dem Film, er nimmt natürlich diese Film-Noir-Klischees von damals, aber packt sie total zeitgemäß ins Heute, weil damals, wenn Humphrey Bogart halt so, weißt du, rumgesoffen hat und sich so in so einer Bar Whisky bestellt hat, weißt du, weil er gerade irgendwie seine depressive Phase hatte, da spielt unser Abe halt irgendwie PlayStation und zieht sich irgendwie Drogen durch die Nase, weißt du, also es ist halt viel zeitgemäßer als die Detectives von damals.
Naja, und vor allem hat es dann halt auch eine Konsequenz. Wenn er hart auf die Kacke haut, ist er halt am nächsten Tag ordentlich verschallert.
Er ist völlig am Arsch, ja.
Das haben wir ja sonst auch eher selten.
Ja.
Naja, eben. Also tatsächlich eine recht nette Hommage an das ganze Noir-Genre. Mhm. Und dann haben wir eben so eine Detektivgeschichte oder ein Whodunit.
Ist schon Whodunit, definitiv. Man kann hier natürlich, es kommen ein paar Leute zum Vorschein, die hier im Laufe des Films auftauchen, wo du dich natürlich fragst, haben die irgendwas mit dem Fall zu tun? Es gibt natürlich falsche Fährten, es gibt bestimmte Sachen, die man aufgreifen kann und so. Also es ist schon Whodunit im klassischen Sinne, aber halt in so einer Vorstadt.
Ja, ja, so ein Vorstadt-Szenario
und halt mit einem recht jungen Privatdetektiv. Mhm. Normalerweise kennt man die eher im gesetzteren Alter.
Ja, ja, das stimmt. Aber eben haben sie ja über die Handlung ganz geil gerechtfertigt, dass er jetzt mit 32 eigentlich schon völlig durch ist.
Seine abgebrannte Phase, richtig. Ja. Und war schon seit 20 Jahren Detektiv. Das finde ich halt auch geil mit 32. Mhm. Wie fandst du es?
Ich fand das cool.
Du fandst das cool?
Ja.
Nein, nicht schon wieder verkackt. Mann, ey. Wie ich mich bei dir immer verschätze bei den Filmen, ist das unglaublich, Alter. Ich dachte, du findest das langweilig. Warum fandst du das denn nicht langweilig?
Naja, also es ist auf jeden Fall länger, als er sein müsste.
Mhm.
Da finde ich schon, er lässt sich an manchen Stellen schon recht viel Zeit und es gibt dann schon auch ein paar Sachen, die sich halt unnötig doppeln. Mhm. Also, oder wo man halt einfach denkt, so, ja gut, jetzt haben wir schon intensiv erfahren, wie am Arsch er ist. So, hätte es vielleicht nicht in der Ausführlichkeit gebraucht.
Aber ist dann wieder auch so ein bisschen sein Hamsterrad wieder so, weißt du?
Ja, ja.
So Tag ein, Tag aus immer diese...
Und ich finde, wie sie es erzählen, ist trotzdem sehr charmant.
Hm.
Weil die da so eben eher mit Klischees spielen, als sie zu bedienen.
Mhm.
Das mag ich.
Cool.
Ja. Ja, und es ist ja auch eine kleine Produktion. Deswegen waren jetzt, glaube ich, meine Ansprüche eh nicht die höchsten.
Mhm.
Und der Cast rund um Adam Brody ist ja auch tendenziell eher unbekannt. Also
ja.
Caleb Horn kannte ich noch aus Dream Scenario. Mhm. Und die Eltern, die haben zwar schon auch eine Menge gemacht, trotzdem sind das Gesichter, die man bestenfalls mal gesehen haben könnte. Wendy Crewson spielt die Mutter und Jonathan Whittaker den Vater.
Mhm.
Aber ich meine, sie auch alle, 150 Credits, ne? Also die hat schon wirklich auch in großen Filmen, so Air Force One und Six Day und so, da hat die schon mitgespielt, aber ja, kennt man nicht.
Kann man nicht so richtig abrufen, ja.
Das tut der Sache jetzt aber auch keinen Abbruch, finde ich.
Nee, man merkt schon, dass das ein kleinerer Film ist und so, aber...
Die Namen vermisst.
Aber der ist stimmungsvoll und hat einen coolen Score, wie ich finde. Hat mir gut gefallen. Und wo der richtig auftritt, finde ich, ist tatsächlich, also ohne jetzt zu spoilern, aber was das Finale angeht und die Auflösung des Films...
Ist cool, ja.
Die letzten 20 Minuten sind richtig cool.
Ja. Aber eben, ich finde gerade so davor...
Der Dialog ist auch richtig geil. Also, was da teilweise... Zwischen zwei Charakteren da gesprochen wird. Ich will, wie gesagt, das wäre jetzt ein Spoiler, aber da waren es schon zwei, drei Momente bei, wo ich gesagt habe, okay, das ist komplett anders als im anderen Film.
Mhm.
Das finde ich schon geil.
Naja, nee, auf jeden Fall. Ja, eben, das meine ich, sie bedienen wenig Klischees, das macht es sehr unterhaltsam.
Ja.
Aber siehst du schon auch so, dass der ohne Probleme irgendwie 10, 15 Minuten kürzer hätte sein können?
Ja, man hätte ihn kürzen können, aber ich habe es jetzt nicht, also... Ich habe jetzt keine großen Längen gespielt, dass ich jetzt gesagt habe, hätte ich jetzt hier gebraucht, dass der ein bisschen kürzer geht.
Okay.
Sondern das war für mich so, okay, dieses, dass er immer wieder in dieses Hamsterrad reinkommt, weißt du, und aber er hat immer wieder so Momente gehabt, die ich halt sehr sympathisch fand, so auch so, weißt du, wo dann Caroline in das Büro kommt und er bietet hier was zu trinken an, hat aber nichts zu trinken.
Naja.
Und sagt zu einer Sekretärin, dass sie halt Wasser holen soll. Und die Sekretärin ist halt so eine komplett null Bock eigentlich auf dem, was sie macht. Naja. Weißt du, halt so schwarz geschminkt und schwarze Klamotten. Und sie so, wir haben kein Wasser. Und er so, ja, dann hol dir irgendwo Wasser. Und sie so, really? Alles über diese Sprechanlage, weißt du, wenn sie so zuhört, weißt du, von unangenehm. So,
von wo soll ich ein Wasser holen? From the store.
From the store, richtig, ja. Und dann,
naja.
Also so richtig unangenehm. Du sitzt dann halt auch in diesem Moment in diesem Büro und denkst, Alter, okay, hol das scheiß Wasser.
Ja. Doch, also finde ich auch, der hat echt viele nette Momente.
Der hat auf jeden Fall nette Momente. Ist jetzt nicht der Riesenfilm, aber man kann ihn gut machen. Und wie gesagt, viele, viele Sachen haben mich gefreut. Und dann auch Adam Brody in der Hauptrolle und so. Das sind natürlich Momente, wo ich gesagt habe, finde ich gut. Und deswegen bin ich dem hier sehr positiv gestimmt.
Okay, dann lag ich wohl daneben.
Du lagst ein bisschen daneben.
Mhm. Bisschen. Ja, gucken wir mal. Hast du noch was zu erzählen? Oder?
Nee, ich habe nichts zu erzählen.
Dann können wir zu den Punkten kommen.
Können wir zu den Punkten kommen, ja. Wie ich dich kenne, wird es wahrscheinlich wieder für den Sieg reichen, aber schauen wir mal.
7,0 sind es auf IMDb. Mhm. Metascore ist bei 74 und Letterboxd 3,7.
Ja, 7,5 von mir.
7,5 von Guess. Also einen Miesen für mich. Das korreliert aber ganz gut, weil ich bin bei 7 gelandet.
Du bei einer 7.
Damit einen Miesen für dich. So, dann rechne ich das mal kurz aus.
Es wird schon wieder nicht reichen, fürchte ich. Ja, die Scheiße.
Ja.
Die Scheiße mit der Scheiße.
Ja, die gemeinsamen Filme, die haben...
Die reiten mich immer wieder rein. Ja.
Die haben dich jetzt hier wieder reingeritten.
Ist auch in letzter Zeit bist du immer für eine Überraschung gut, was die gemeinsamen Filme angeht.
Aber warum sind 7 Punkte hier denn jetzt so überraschend, nachdem du selber bei 7,5 bist?
Naja, das geht ja nicht um meine 7,5. Das geht darum, wie ich dich einschätze und dass ich der Meinung bin, du sitzt hier vor und denkst, boah, ist das langweilig. Und dafür, da wäre ich niemals bei einer 7 bei dir.
Na gut. So.
Aber ich meine, wir sind ja schon bei Exorzist und Kid Detective sind wir schon in einer ähnlichen Area. Vielleicht sollte ich wirklich die Taktik verfolgen und dich da eintakten, wo ich auch bin.
Ja, wärst in letzter Zeit auf jeden Fall besser mitgefahren.
Vielleicht sind gerade Einigungswochen, ja, kann ja sein. Also
große Einigungswochen.
Offensichtlich.
Außer beim Punkteraten, da ist der Endstand jetzt nämlich 3-2. Also du hast 3 und ich habe 2 Miese.
3-2.
Ja.
Das war schon, die letzten ein, zwei Episoden war das schon eher knappe Kiste. Aber kann man nichts machen.
Tja.
Ja.
Ja, du.
3-2, Sieg geht an Lee. Gucken wir mal, was
die würde das auch gerne mal anders machen, aber was ist also.
Würdest du das?
Ja, sonst müssen wir uns halt ein neues Spiel einfallen lassen.
Was gefällt dir denn nicht in unserem Spiel? bist du müde geworden vom Gewinn?
Ja, genau.
Boring! Das ist es.
Nee, gewinnen ist immer noch super. Aber so ein bisschen spannender wäre vielleicht zwischendurch ganz gut.
Spannung willst du haben?
Ja.
Ja gut, wir können ja ein bisschen brainstormen. Weil wir können ja schon mal vorausschicken, im Monat Juni wird es kein Punkteraten geben, zumindest kein interaktives.
Mhm.
Weil ihr müsst da leider aussetzen, da gibt es nichts zu gewinnen in diesem Monat. Da machen wir nur intern unser Punkteraten.
Was heißt denn kein interaktives? Meinst du, die hätten jetzt können untereinander noch Punkteraten? Oder?
Aber interaktiv ist doch in dem Moment, wenn die online halt irgendwie so mittippen, oder?
Ja. Aber.
Nee, aber wir raten Punkte.
Aber die können nicht mitraten.
Die können nicht mitraten.
Ja, Pech gehabt.
Pech gehabt. Also, gebt alles nochmal diesen Monat, was ihr könnt.
Ja, haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, wie das letzten Monat ausging?
Ja, haben wir ausgiebig drüber gesprochen.
Oh, okay.
Müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Der letzte Monat ist schon seit 3 Episoden vorbei, Junge. Get over it.
Ja, siehst du, da bist du halt mehr auf Zack, weil du dich einfach auch öfter damit befasst.
Du willst auch drauf rumreiten auf meiner Niederlage von letztem Monat.
Nee, es war jetzt wirklich, einfach wirklich nicht auf dem Schirm, ob wir da schon drüber gesprochen haben.
Hammer. Ich schneide dir das nochmal zusammen, mache eine Sonderepisode.
Der ist klar.
Mit den Punktebesprechungen. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, was wir in der Support-Episode vorgestern durchgenommen haben.
Doch.
Komm nicht wieder mit dem alten Glompe.
Glompe. Also, Lee hat über Super Troopers 2 geredet, über ein weiteres komödiantisches Meisterwerk. Ich hatte Bananas von Woody Allen und dann gab es noch als Centerpiece einen Blockbuster aus dem Kino, nämlich Godzilla Kong.
Ich finde ja, dass du das mit ein weiteres komödiantisches Meisterwerk unterstreichst, so ein bisschen sehr zynisch.
Ich bin nie zynisch.
Ja, ist klar.
Ich weiß nicht mal, was Zynismus bedeutet.
Hm.
Ja. Wollen wir unseren Gast mal ankündigen von der nächsten Episode?
Das können wir gerne machen, weil Solo hatten wir den noch nicht am Start.
Solo hatten wir noch nicht am Start, nur gesammelt mit dem Rest der Meute.
Mhm.
Aber wir sind ja gerade dabei, dir ja hier, Boys, alle so einzeln vors Mikrofon zu holen.
Ja.
Und der nächste, der bei uns bei dir steht, ist Hermann.
Mhm. Und Fear the Beard Hermann.
Ja.
Auf jeden Fall.
The Herman. Mal ist er mir sympathisch, mal ist er mir nicht sympathisch, je nach Filmrezension. Aber da
okay. Das ist abgefahren. So schnell kippt das.
So schnell kippt das, ja. Im Moment ist Hoffi auf jeden Fall auf der Hassseite nach dem Deer Hunter Desaster. Insofern.
Ach, das wollte ich mir noch angucken.
Da war mir Hermann schon wieder sehr sympathisch mit seiner Argumentation und wie er da gegen den Grumpy Old Hoffi angegangen ist. Das war großes Kino.
Okay. Gut, aber scheinbar verkackt das ja auch öfter mal, wenn deine Sympathie dann mit den Filmen steht und fällt.
Kommt drauf an, ja, der ist schon oft sehr, sehr niedrig bei Filmen, die ich sehr mag. So, dann sehe ich immer 2 Sterne von Hermann und da,
ja,
da ist er
nicht mehr. Das macht ihn ja selbst nicht gleich unsympathischer.
Für mich schon.
Das macht ihn vielleicht ein bisschen ahnungsloser.
Oder so. Ahnungslos sind
weil alle, die anders denken, die sind nämlich ahnungslos.
Richtig.
Okay.
Leute ohne Geschmack sind automatisch anti-sympathisch.
Genau.
Nein, das ist natürlich Spaß. Hermann ist natürlich super. Wird eine super Bereicherung oder so eine coole Folge. Ja. Wir reden über Blutiger Freitag übrigens für Fäpse.
Oh ja, ein deutscher Film.
Ein deutscher Film, das wird die gemeinsame Besprechung. Mhm. Hast du ihn schon gesehen?
Nein.
Ich habe ihn schon gesehen.
Okay.
Da bin ich mal sehr gespannt auf den Talk.
Gucken wir mal. Hast du dir schon überlegt, wo ich da lande, punktemäßig?
Ich gebe einfach die gleichen Punkte wie mich. Das ist ja jetzt meine
neue Strategie. Okay. Ja.
Insofern, ich begrabe alles, was ich mir vorher für dich überlegt habe, sondern mach einfach dasselbe.
Okay, gucken wir mal. Vielleicht geht die Rechnung dann ja mal auf.
Guck mal, vielleicht geht's auf, vielleicht mache ich es auch nicht. Überlegen wir uns dann. Jedenfalls, für heute sind wir durch.
Ja.
Wollen wir uns hier wieder schwäbisch verabschieden. Hier.
Leute, ganget heim. Das Fest ist vorbei. Over. Ende. Finito.
Remember the 3 Bs?
Das sowieso. Remember the 3 Bs und dann auch fleißig mal bewerten bei iTunes.
Ja, unbedingt.
Wir rutschen hoch in den Charts, wenn ihr auch mal eine Bewertung schreibt oder wenn ihr uns mal da irgendwie ein paar Sterne gibt bei iTunes und bei Spotify und Co. Das hat definitiv auch damit zu tun, dass man da so ein bisschen, was die Charts angeht, die Podcast-Charts dann auch hochrutscht, als wenn man jetzt nur irgendwie hört und Streams hat.
Ja, macht das mal, unbedingt.
Insofern bewegt euch da mal ein bisschen und werdet aktiv, das würde uns sehr freuen.
Und oder werdet einfach gleich Supporter.
Oder werdet Supporter bei Patreon Steady, richtig, dann habt ihr natürlich hier die ganze, habt ihr ja gesehen heute, sind ja irgendwie von 6 Rezensionen irgendwie 4 für Supporter, also.
Ja, stimmt. Ja.
Das sagt ja einiges aus, insofern. Ihr habt da ziemliche Prios.
Ja.
Wenn ihr die mal aus dem Supporter, also ran an die Buletten bei Patreon Steady, gerne über den Linktree mal gucken.
Yes, wunderbar.
So. Jetzt fertig.
Sind wir raus.
Tschüss, schönen Feierabend.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.